ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
RTL 2 bei uns auf der 1, ganz klar.
Auf der 0.
Kurzwahl.
Genau so.
RTL 3. Da sind wir. Simon.
Hallo.
Immer noch in Good Old Berlin, dickes B.
Nicht mehr lange, aber ja, noch bin ich hier und du hast mich an einem sehr, sehr, sehr langen Tag eingespannt hier in unserer Aufnahme.
Ja, Freizeitstress nehme ich an, weil natürlich du beliebt bist wie Sau, die ganze Stadt steht still, alle wollen dich treffen, alle wollen dich sehen, alle wollen mit Simon beisammen sein, richtig?
Ja, unter anderem aber auch Arbeit. Arbeit, Marbeit, wie man so schön sagt.
Wie man so schön sagt, wer kennt es nicht? Ja,
ja, genau. Arbeit, Marbarbeit.
Aber trotzdem, freust du dich auf zu Hause?
Ja, tatsächlich. Ich freue mich auch ein bisschen auf zu Hause. Nicht nur ein bisschen. Es ist ja durchaus bekannt, auch bei dir und all unseren Hörern, dass ich mich in Portland tatsächlich ziemlich wohlfühle. Und von daher ist auch Vorfreude auf meine Rückkehr irgendwie. Und naja, Frau und Hunde vermisse ich natürlich auch. Von daher, ich bin relativ ready, sage ich mal.
Sauber, das freut mich. Ich habe heute Nacht was Verrücktes geträumt. Wir reden ja öfters hier immer über wiederkehrende Träume, ne? Also unser Klassiker ist natürlich, dass wir auf die Bühne gehen, alles aufbauen, nichts funktioniert und dann sind wir fertig und alle Leute sind genervt gegangen, ne? Das ist der Traum, den wir immer teilen.
Ja.
Neben der Traum von der Weltherrschaft. Aber ich habe auch einen anderen immer wiederkehrenden Traum und ich wollte fragen, ob dir das auch bekannt ist oder ob ich mich direkt mal einweisen lassen sollte. Ich träume total oft.
Einweisen.
Ja, ich träume total oft, dass Teile meines Hauses oder dass ich irgendwo wohne in einer Wohnung oder in einem Haus und dann bin ich da schon total lange und irgendwann stelle ich fest, ey, es gibt hier total viele Räume, die ich noch nie gesehen habe. Kennst du das?
Nee.
So, dass ich so feststelle, dementsprechend, also ich bringe das auch nur an, weil ich so ein bisschen durch den Wind bin, weil das war einer dieser Träume, die so erschreckend realistisch sind und ich träume immer wieder, dass ich in irgendwie verschiedenen Wohnungen oder Häusern lebe und dann nach Jahren stelle ich fest, Alter, hier gibt es so versteckte Geheimgänge und solche ganzen Sachen so. Oder auch so einfach Teile, Winkel des Hauses mit so Zimmern, die ich überhaupt nicht kenne, höchstgradig mysteriös. Und ich wollte eigentlich wissen, ob du das auch kennst oder Simon schüttelt mit dem Kopf. Dann hätten wir das auch geklärt.
Auf gar keinen Fall.
Was hast du denn gestern geträumt?
Was ich gestern geträumt habe, weiß ich nicht. Ich habe, bevor ich hier abgereist bin in die USA, nach Europa meine ich natürlich, habe ich extrem viel geträumt. Ich habe in dem letzten halben Jahr eigentlich fast jede Nacht geträumt, aber ich kann mich jetzt an gar nichts mehr erinnern. Und mein Gefühl ist, dass seit ich hier bin, es nachgelassen hat. Aber
Fun Fact, hey. Der Mensch träumt immer, man erinnert sich nur nicht immer dran. Das ist der große Unterschied. Und ich schreibe ja Simon jeden Abend, als bevor er schlafen geht, schreibe ich ihm noch, träum was Schönes. Das ist so das Letzte, wie wir abends dann aus unserem Chat auseinandergehen.
Genau, er schreibt dann immer so ein Haiku, wie zum Beispiel, träum was Schönes, du Sau.
Ja.
Und dann gehe ich schlafen.
Ganz genau. Und meistens träumt er dann von seiner Lieblingssau und das wäre ich. Also.
Auf jeden Fall.
Nee, ansonsten, geht bald nach Hause. Das Jahr nähert sich dem Ende. Es ist aber auch bei uns schon, ne? Es steht so viel an, Alter, bei Gear of the Dark 2024. Wir haben so viele geile Themen, so viele geile Pläne, geplante Gäste, dies und das. Also wir sind schon voll im Modus für nächstes Jahr, ne? Wir sind bewaffnet und ready, würde ich behaupten.
Auf jeden Fall. Und wo du schon bewaffnet sagst, wir stocken ja auch unser Arsenal auf, nicht wahr, Hanno?
So sieht's aus, Alter. Gear of the Dark, Alter. Endlich könnt ihr es wieder mit stolz geschwellter Brust vor euch hertragen. Es wird wieder Zeit. Wir haben es lang angeteasert, lang drüber geredet. Es gibt neues Merchandise. In dem Moment, wo ihr diese Folge hört, könnt ihr schon in den Online-Shop gehen. Und der befindet sich wo, lieber Simon?
Den findet ihr unter gearofthedark.bigcartel.com. Das ist gearofthedark.bigcartel.com.
Wir machen dazu natürlich auch nochmal einen schönen quadratisch-praktischen Post, wo ihr dann natürlich auch den Link nochmal bekommt. Und wir haben das Motiv schon angeteasert vor einigen Wochen, Ende Oktober, glaube ich. Es handelt sich um das HM2-Motiv. Die Leute sind schier durchgedreht, alle scharren mit den Hufen und freuen sich drauf. Wir bieten das Design dann auch ganz, ganz weltmännisch an, als Shirt, als Longsleeve und als Zipper, weil sich die Leute auch in unserer Instagram-Stammtischgruppe nicht so richtig einigen konnten, wie wir es denn jetzt raushauen sollen. Wir machen Pre-Order und ihr könnt einfach ordern, worauf ihr Bock habt. Wie läuft das mit dem Pre-Order, Simon?
Folgendermaßen, wenn ihr bis Sonntag, 17.12. noch bestellt, dann geht das Ganze noch auf die Reise vor Weihnachten. Heißt natürlich nicht, dass es vor Weihnachten ankommt, aber es geht in die Post.
Angeblich, Entschuldigung, ich unterbreche, angeblich sagt die Post, wenn man alles bis zum 20. rausschickt, gibt es sowas wie eine Ankommengarantie. Das sagt aber die Post und nicht wir. Also dementsprechend, ja, okay. Ich will nur sagen, also wenn ihr bis zum 17. bestellt, geht alles bis zum 20. auf die Reise und die Chancen stehen nicht ganz so schlecht. So, aber ey, was funktioniert in Deutschland schon?
Deutsche Bahn, Deutsche Post, wir wissen, es ist alles, es läuft wie geschmiert. Ansonsten, wer nach dem 17.12. Bestellt, guckt natürlich auch nicht in die Röhre, dann geht es halt ein bisschen später auf die Reise. Ihr kriegt es aber trotzdem fix.
Weihnachten sowieso völlig überbewertet. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Du feierst absolut, auch kein Weihnachten, oder? Ist das bei dir? Oder ist deine Frau so hier mit Tannenbaum schmücken und all so ein Gelöt?
Also nicht mit Tannen, mit Baum schmücken, hält sich in Grenzen, aber Sandy ist tatsächlich, die steht drauf, einen Baum im Wohnzimmer stehen zu haben. Ich muss auch gestehen, wenn sie das Haus so ein bisschen tannenmäßig herrichtet, ist es schon relativ gemütlich. Aber da ich sau faul bin, haben wir uns letztes Jahr auf so einen Service auf Empfehlung quasi eingelassen, der diesen Weihnachtsbaum nicht nur anliefert, sondern auch wieder abholt am Ende. Wie geil ist das, Alter?
Ich finde das richtig sick und völlig falsch. Also Simon ist angekommen im Turbokapitalismus in Amerika. Der Weihnachtsbaum-Liefer- und Abholservice. Ja, finde ich geil. Mach da mal bitte so ein Tutorial-Video, wie das denn funktioniert. Das ist auf jeden Fall eins der amerikanischen Sachen, die ich jemals gehört habe.
Gern geschehen.
Daumen nach oben dafür. Bei mir hier zu Hause und auch bei den Schwiegereltern Weihnachten non-existent. Gibt es einfach nicht. Wir sind Moslems, nice. Das ist bekannt. So, nee, aber gibt es tatsächlich nicht. So, und hier ist das Ding, natürlich jahrelang die Fresse aufgerissen, so, ey, oh, Weihnachten, Alter, hör mir auf, ich bin so froh, wenn ich das nicht mehr haben muss. Und jetzt gibt es das halt wirklich nicht mehr. Und irgendwie ist das dann auch nicht so geil, bin ich ganz ehrlich. So, weißt du, so es steht kein Baum, auch bei den Schwiegereltern nicht so. Es ist nichts los, also es ist halt einfach so gar nichts. Es ist halt so ein ganz normaler Tag.
Das ist mir in Florida auch immer extrem aufgefallen, weil Sandy ja auch schon in Florida gerne immer einen Weihnachtsbaum haben wollte und ich immer so, Alter, ey, hier kommt doch in Florida beim besten Willen kein Weihnachtsvibe auf, so was soll das alles? Und auch so, wenn du dann so an Häusern vorbeifährst, wo dann so Lichterketten hängen und irgendwie so aufblasbare Weihnachtsmänner im Vorgarten stehen und denkst so, Alter, habt ihr euch mal umgeguckt? Hier stehen halt vertrocknete Palmen rum, so. Ja, hört auf mit dem
aber,
Mist.
Aber, Moment, eine Sache mache ich jedes Jahr, meistens denn so eine Woche vor Weihnachten besuche ich Freunde in Orlando. Und Orlando ist natürlich Plastikfantastik, Amerika, Florida, wie man es sich nur vorstellen kann. Du kennst den Ort. So Tampa on Steroids im Prinzip, so was so Kitsch betrifft. Und das ist dann ganz geil. Also da gehen wir dann halt, da saufen wir uns so ein bisschen einen an und gehen dann halt einfach so durch die Straßen in den Suburbs. Und das ist halt so, wie man das von den Griswolds-Filmen kennt oder so von den Ami-Kitsch-Weihnachtskomödien. Alter, Beyond Limits. Kannst du dir nicht vorstellen, was die Leute da auffahren? Da sind dann auch immer so Fernsehteams und dann gibt es so Contests in den Local News, wer schmückt sein Haus am krassesten. Und da sind schon krasse, geile Sachen bei. Natürlich völlig pervertiert und man muss das mit einem gesunden Abstand betrachten und so. Aber es ist schon sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr lustig, wie viel Geld und wie viel Scheiße die Leute da reinstecken. Und dann stehst du halt und guckst dir das an. Also ich finde das schon unterhaltsam. Man muss den Menschen wie immer nehmen, als das, was er ist, halt ein völlig, völlig durchgeknalltes Stück DNA. So, bloß nicht zu ernst nehmen.
Ja, man muss allerdings sagen, der Unterschied zu den Griswolds ist, dass bei denen Schnee liegt vorm Haus.
Das stimmt, das passiert in Orlando nicht so oft. Ich vermisse den Schnee aber nicht. Du hast jetzt ja auch reichlich gehabt in Berlin.
Ja, ich muss sagen, also jetzt die letzten beiden Tage ist es glücklicherweise endlich mal ein bisschen weggeschmolzen, aber wir hatten vor 3 Tagen oder so hat es einfach es lag noch Eis vom Vortag und dann hat sich so rutschiger Schneematsch oben drauf gelegt. Das heißt, es gab so ein Rutsch-Sandwich irgendwie auf den Straßen. Da habe ich dann langsam auch so ein bisschen Hals bekommen, muss ich gestehen.
Ja, erzähl mir doch nicht, das ist doch nicht geil, Alter.
Aber jetzt ist alles cool wieder so. Jetzt kann man, es ist alles in Ordnung. Die letzten beiden Tage waren easy so.
Anyway. Richtig cool ist bei mir. Ich ziehe mir gleich die Speedo an und mir rasen.
Ja genau, schleuder mir ein, dachte ich, komm.
Nee, das geht nur noch, wenn ich die Speedo anhab, ansonsten völlig unerregt.
Krieg ich einfach keinen hoch, ja.
Die Speedo kommt an und dann wird Rasen gemäht. Ich muss ja halt auch immer auf meine Bräune achten. Ich habe ja natürlich irgendwie einen Ruf zu verteidigen auch, so, ne? Florida Man. Naja, wie soll's sein? Wir haben aber viel vor, lass uns mal gar nicht so viel sabbeln. Deswegen halt auch eure ganzen Kneipensprüche, PayPal-Spenden gibt es in der nächsten Woche. Die nächste Folge kommt schon in einer Woche, wenn alles nach Plan läuft. Das wird die große Jahresabschlussfolge. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da bleibt kein Auge trocken und kein Glas leer. So weit würde ich gehen. Da brennen wir uns dann mal richtig ein, während wir aufnehmen, oder Simon?
Boah, das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Ich habe schon so lange nicht gesoffen.
Nicht immer so auf einem Bein kannst du nicht stehen. Also nicht immer so halbärschig, ja, ganz genau.
Nee. Auf keinem Bein kannst du mehr stehen.
Das wird das Endziel sein, auf jeden Fall. Absolute Vernichtung ins Licht gehen. Wir werden sehen. Simon, heute, wir haben ein Thema heute. Schleppen wir auch, wie viele geile Themen, schon eine ganze Zeit mit uns rum. Und heute ist es soweit. Es hat so ein bisschen gedauert, weil wir können schon so viel spoilern. Wir wollten die richtigen Gäste dafür an den Start kriegen, damit ihr nicht nur unser Gelaber ertragen müsst, sondern halt auch mal Profis genießen dürft. Das Thema heute ist, Simon, was ist das Thema heute?
Wir sprechen heute bei Gear of the Dark über Musikvideos.
So sieht es aus, Musikvideos. Denn Simon und ich, wir sind ja stolz vielleicht nicht, aber ich bin froh, da gewesen zu sein, Kinder der 90er Jahre. Und dementsprechend das Formatkonzept Musikvideos für uns natürlich fürchterlich wichtig. Seit Kindestagen, so weit kann man gehen. Denn ich hatte, relativ früh hatten wir Kabelfernsehen. Ich sagen, schon so, also da war ich schon, glaube ich, so 10 oder so, bestimmt hatten wir Kabel, vielleicht auch sogar noch früher. Und ich glaube, mit Kabelfernsehen hatte man dann Anfang der 90er oder so dann auch schon direkt MTV zu Hause, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Das ist gut möglich. Ich kann nicht mehr so ganz rekapitulieren, wann ich das erste Mal MTV gesehen habe. Ich weiß aber, dass mein Onkel bekannterweise ist ja großer Plattensammler und hat
der coole Onkel, ja.
Der coole Onkel, genau, hat auch in der Musikindustrie gearbeitet und so weiter und so fort. Ich erinnere mich, dass ich mit meinem Cousin bei ihm mal abgegangen habe irgendwie und wir Musikvideos gesehen haben. Und da war ich, habe ich mal nachgeguckt, wann das rauskam, da war ich 6 Jahre alt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das dann irgendwie auch auf MTV oder so gewesen sein muss. Aber ich krieg's nicht mehr zusammen.
Das muss auf MTV gewesen sein, da bin ich mir ganz sicher. Was auch sonst, ja?
Ja, er hatte auch viele VHS-Tapes, glaube ich. Also ich erinnere mich, dass da an diesem Wochenende auch ein New Kids on the Block also VHS rumstand. Ja, Hanno.
Stark. Ich habe auch mehrere New Kids on the Block. Wir Fans nennen sie einfach die New Kids. Mehrere VHS tatsächlich unten hier rumstehen in meinem Wohnzimmer. Ich weiß nicht, hast du die vielleicht mal gesehen? Ich mache mal ein Video, einen Post zu meinen New Kids Videos. Und ich habe hier natürlich auch, während ich gerade mit aufnehme, gucke ich leicht nach rechts und gucke auf meine New Kids on the Block Uhr, die in meinem Arbeitszimmer hängt.
Ich glaube, es ist gut möglich, dass wir sogar mal eins deiner New Kids on the Block VHS-Tapes in die Kamera gehalten haben.
Ganz am Anfang irgendwo, ne?
Ja, für ein GOTD-Foto, ja.
Dann ist also ja das Krasse. Es ist Dezember 2023, Alter, und das bedeutet, unsere erste Folge lief ziemlich genau. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, war das am 8.12. oder so, lief ziemlich genau vor 3 Jahren, Alter. Ist das krass, Simon? 3 Jahre sind wir schon am Start. Ja. Also, Klammer auf, Klammer zu, danke an alle, die dabei waren bisher und hoffentlich auch noch weiter sind. Spread the word. Also, Musikvideos, ja, New Kids on the Block, Alter, lange nicht mehr dran gedacht, obwohl ich jeden Tag auf diese Uhr gucke. Ich muss mir die Videos auch mal wieder reinziehen. Ich hatte auch ein geiles, das habe ich mit 9 war ich da, glaube ich, zu Weihnachten von meiner Tante Uschi bekommen, habe ich auch ein geiles New Kids on the Block T-Shirt gehabt. Ja, die New Kids. Die New Kids, Alter, auch so, das war ja auch so die erste wirklich krasse Boyband-Sensation. So weit kann man gehen. Natürlich, also, ne, so, da, was das moderne Format betrifft. Die hatten ja auch eine eigene Zeichentrickserie. Die lief dann bei RTL manchmal. Kannst du dich daran erinnern?
Ach, nicht mehr so richtig, muss ich gestehen.
Bist du vielleicht auch genau die 3-4 Jahre zu jung für? So, welches Baujahr bist du? 85?
Ja, 85, ja.
Ja, tatsächlich. Also, ich glaube, die lief so 92 oder irgendwie sowas.
Gut, das hätte ich schon.
Könntest du gesehen haben. War natürlich ein absoluter Kracher. Werde ich mir hier im Nachgang bei YouTube mal reinziehen. So, kannst du dich denn an deine ersten Videos erinnern? Also so die ersten Erinnerungen, wo du gesagt hast, ey, das ist Musikfernsehen. Hier läuft jetzt konstant, also erstmal das Konzept zu verstehen. Also das ist ja relativ einfach. Ey, hier immer, wenn ich auf Taste 5 oder so drücke, läuft immer Musik. Normalerweise weiß ich das noch, wo auf der Fernbedienung bei meinen Eltern immer jeder Sender war. Mein Vater hat dann so handschriftlich immer dann draufgeschrieben, auf welcher Ziffer welcher Sender ist und hat das dann mit Tesafilm hinten auf die Fernbedienung geklebt. Und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich glaube, du kannst aber Thomas Gottschalk und Wetten, das anrufen. Ich würde behaupten, es war auf der 21, war bei uns MTV.
In meiner Erinnerung war es beim Fernseher meiner Eltern auf der 12 oder 13, aber ich kann...
Musik also viel wichtiger im Hause Havemann als beim Hause Kleinhardt, offensichtlich.
Anscheinend, kann aber auch sein, dass es einfach Zufall war. Aber ich erinnere mich tatsächlich auch noch an die Tasten, ne, ARD, ZDF, RTL, Sat1, Pro7, RTL 2.
RTL 2 bei uns auf der 1, ganz klar.
Auf der 0.
Kurzwahl.
Genau. Genau so.
RTL 3.
Ich kann mich tatsächlich noch sehr gut daran erinnern, welches Musikvideo ich eben an diesem besagten Wochenende bei meinem Onkel, bei dem das New Kids on the Block VHS-Tape rumstand, gesehen habe, was mich total umgehauen hat oder wo ich so erst das erste Mal eine richtige Wahrnehmung für Musikvideos hatte. Und zwar war das Hey Stupid von Alice Cooper.
Wow, gleich mit so einem mega krassen Klassiker reingegangen.
Ja, auf jeden. Und das Video ist bei mir natürlich hängen geblieben aufgrund... Ja, es ist ja ein abgefahrenes Video. Da ist ja viel mit so Miniaturkulissen und die Akteure fliegen in so einem Pappmaché-Totenschädel durch die Gegend und machen irgendwelche Reißverschlüsse von so 80er-Jahre-Bräuten oder naja, ich sag mal jetzt frühe 90er und so weiter und so fort. Also das Video war für mich der totale Flash, weil das so ein...
Flash?
Ja, das war... So durch und durch amerikanisch irgendwie, natürlich auch mit allen Rock'n'Roll-Klischees irgendwie gespielt, ne? Reitet am Ende nicht noch jemand auf so einer übergroßen Patrone rum oder so? Ja, anyway.
Also alles, was ein gutes Video ausmacht, war drin, soweit muss man gehen.
Alles, wirklich alles, ja. Das Video hat sich bei mir so richtig reingefressen, so sehr, dass ich mich... Ich habe mich lange nicht erinnert, welcher Song das war. Ja, also der Song hat bei mir gar keinen Eindruck hinterlassen. Ich muss auch sagen, der Song ist nicht so geil, finde ich.
Es gibt deutlich bessere von Mr. Cooper.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und der Song ist bei mir nicht hängen geblieben. Dieses Video hat sich aber eingefressen und ich habe mich vor ein paar Jahren schon mal so ganz random daran erinnert so und habe dann einfach so durch die verschiedenen Alice Cooper Videos geguckt, bis ich es gefunden habe. Aber ja, das Video war bei mir, und das war ja 91 kam das raus und das muss auch in dem Dreh gewesen sein, dass ich es gesehen habe. Das hat bei mir Eindruck hinterlassen auf jeden Fall. Fand ich krass.
Ich kann mich definitiv nicht an mein erstes Musikvideo erinnern. Also das erste, was ich gesehen habe. Ich kann mich aber erinnern, dass ich, als ich angefangen habe, so jeden Tag MTV zu gucken, das war halt so schon ganz früh, so mit so 11, 10, 11, 12, dass wenn man zum Kumpel nach Hause gegangen ist, hast du halt einfach MTV angemacht und es lief auch den ganzen Tag. Da musste man natürlich total viel Scheiße ertragen, aber es gab, das ist natürlich jetzt auch wieder alter Typ-Gespräch, aber früher gab es gefühlt halt auch immer mehr geile Mucke, so, weißt du, keine Ahnung, aber wenn ich so an die frühen 90er Jahre und MTV und Musikfernsehen zurückdenke, dann gibt es so ein paar Videos, und das hast du vielleicht auch, an die du immer denkst, die immer gelaufen sind und die, an die man sich vielleicht halt auch einfach so erinnert hat, weil sie so besonders krass aussahen. Bei mir war das zum Beispiel Peter Gabriel mit Sledgehammer. Total krasses Video, diese ganze Trickoptik und so, um das Wort nochmal zu benutzen, Flash. So, also das war viel zu krass. Ja, ich habe mir das heute natürlich dann auch nochmal reingezogen, so, oder die letzten Tage in der Vorbereitung auf die Folge. Immer noch ein geiles Video, ne? Aber das zeigt auch, wie naiv, mit wie wenig Also mit wie wenig Flash man die Leute flashen konnte, so, ne? Und trotzdem ist es ein geiles Video geworden. Was anderes auch immer gefühlt lief das jeden Tag und ich weiß gar nicht wahnsinnig viel über die Band. Ich weiß, kennst du die Band Laid Back mit ihrem Song Baker Man? Baker Man.
Ich liebe den Song.
Mega. Ja. Laid Back, soweit ich weiß, dänisches Elektropop-Duo, irgendwie gibt es schon seit Anfang der 80er und so und übrigens auch verantwortlich für Sunshine. Sunshine Reggae, anderer großartiger Hit, den wir alle lieben, das war so 1990, Baker Man, da haben die, das fand ich total krass, Alter, Fallschirm, das ganze Video ist ja nur, wie Leute so Fallschirm springen und dann mit ihren Instrumenten darunter springen und dann so Schlagzeug spielen und so mit so einem Bass und so und das fand ich halt immer mega geil und das lief gefühlt auch ständig.
Was auch ständig lief, wo du gerade diese Beispiele nennst, Go West von den Pet Shop Boys.
Großartiger Song.
Aber hässliches Video auf jeden Fall.
Ja, aber bewusst hässlich. So, ne? Die haben ja auch ganz mit so einer Ästhetik gespielt. So, ne? Das war so ein ganz, ganz, ganz widerliches Video für eigentlich total widerliche Musik, aber auch geil irgendwie. Pet Shop Boys habe ich ganz spät erst zu lieben gelernt.
Ja, ich nie so richtig, aber wenn du sagst, also ich sag mal so, ich weiß nicht, ob das Alice Cooper Video das allererste Musikvideo war, was ich hier gesehen habe, aber das erste, was sich bei mir eingebrannt hat, als so, oh, das ist hier so ein Format, so, ja, was total Image oder, ja, keine Ahnung, ich habe mir darüber nicht viele Gedanken gemacht, natürlich in dem Alter, aber es hat sich bei mir eingebrannt. Wenn du so über die MTV-Zeit sprichst, das war bei mir natürlich genauso. Ich bin aus der Schule nach Hause gekommen und habe halt MTV angemacht. Es lief natürlich in den 90ern, Mitte 90er, Ende 90er, enorm viel Hip-Hop so. Ja, ich erinnere mich gerade ganz spontan, hatte ich mir nicht notiert, aber ich erinnere mich spontan an I Got Five On It von Lunas.
Das hätte ich jetzt auch direkt gesagt. Natürlich auch
mega
exotische, schöne Frauen, muss man halt auch ganz klar sagen. Das war halt auch so immer so ein Blick in die Welt, sagen so, okay, so sieht das also in Kalifornien aus. In Bremen nicht so jiggy.
nicht ganz so jiggy in Bremen, ja. Auch, was sich bei mir krass eingebrannt hat, die Prodigy-Videos damals.
Halt. Mega, aber das war natürlich aber ein bisschen später. Wann war das? So 95? Ja, Fat of the Land, okay, das war Firestarter kam und dann kam hier Smack My Bitch Up. So, das waren so die beiden Dekaden, wo ich die Band einordne.
Und Breathe, das Breathe-Video, was sehr an Nine Inch Nails erinnert hat. Das hatte ja so ein bisschen diesen... Das war ja, das Video war ja sehr, wie soll ich sagen, so dirty irgendwie. Die saßen in diesem ranzigen Raum und da Kakerlaken und bla bla bla. Und was ich halt geil fand daran, was mich auch als jemand, der sich, ich meine, ich habe noch Hip-Hop gehört, ich habe auch Gitarrenmucke gehört, aber vom Image her bin ich schon so ein bisschen in die Gitarrenrichtung abgedriftet. Was ich an Prodigy halt sehr geil fand und gerade an diesem Breathe-Video war, dass es natürlich sehr Metal oder Punk oder auch Grunge-kompatibel war von der vom Image her so. Und das hat natürlich Prodigy mir sehr, sehr, sehr erleichtert.
Das ist auf jeden Fall, das ist für mich jetzt so zweite 90er Hälfte. Da war ich natürlich schon und du vielleicht auch viel früher dabei. Also so mit Prodigy geile Videos, aber ich habe so meine Videoerinnerungen von Kindzeiten sind ganz, ganz andere. So, das war halt wie gesagt so. Also guck mal, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob Peter Gabriel so total angesagt war, als ich das Anfang der 90er Jahre gesehen habe, so oder Laid Back mit Baker Man, aber man muss vielleicht auch sagen, dass es vielleicht damals noch gar nicht so dieses mega riesen Überangebot an Musikvideos gab und MTV halt irgendwie den Sender damit bestückt hat, was es so gab. Später kann ich mich erinnern, das war 1993 ein Video, was mich extrem beeindruckt und verstört hat und das sind auch so meine ersten MTV-Erinnerungen von einem Video, was gefühlt jeden Tag lief und da kann man sich mal vorstellen, wie open-minded MTV damals noch war und wie das ganze generelle Musikgeschmack war. Björk mit Human Behavior. Kennst du dieses Trickvideo mit dem Bärenkostüm, wo der Bär sich den Jäger fängt und total sickes Video, also wie so ein Bad Acid Trip so und Björk, Human Behavior, das lief jeden Tag und das sind auch so eine meiner ersten wiederkehrenden MTV-Erinnerungen, dass das halt immer lief. Und da hat man halt auch noch so einfach nur, wie gesagt, den Fernseher eingeschaltet und es war einem eigentlich fast egal, was kommt, weil irgendwie Hauptsache Musikfernsehen, das war geil. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich dann ganz gezielt auf Musikvideos gefreut habe und die dann auch kannte. So, wann kannst du dich erinnern, was das so die ersten Dinger waren, wo du immer sagst so, ey, das sind so Musikvideos, die finde ich richtig geil, hoffentlich läuft das heute?
Ja, gutes Beispiel für mich wäre Sabotage von Beastie Boys.
Habe ich auch aufgeschrieben.
Ja, das ist natürlich ein Klassiker, Alter. Das lief, erstens lief es viel. Zweitens, ne, wir sind wieder in dieser Schnittmenge zwischen Gitarrenmusik und Hip-Hop irgendwie. Und Beastie Boys haben ja sowieso geile Videos gemacht. Intergalactic war ein bisschen später dann, glaube ich.
98.
Genau, Sabotage, glaube ich, 94 so. Also das sind auf jeden Fall auch so frühe Sachen, die sich bei mir total eingebrannt haben. Also Sabotage im Speziellen. Und wo man sich immer drauf gefreut hat, wenn das Video kam, weil das so ganz anders war als andere Musikvideos. Es hat sich total abgehoben. Vor allem, weil ja, wie gesagt, zu der Zeit dann auch schon immer mehr Hip-Hop-Videos liefen, die ja dann doch etwas ein anderes Image sozusagen auf jeden Fall hatten. Und Beastie Boys haben halt immer so irgendwie... Das war immer alles so Guerilla-mäßig kam das rüber, so und Performance-Art spontan und ungeplant, und die Leute drumherum wissen gar nicht, wie ihnen geschieht und so. Ob das nachher so gemacht wurde, ist eine andere Frage, aber das war immer so, dieser Chaoten-Vibe hat mir total gefallen.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das Sabotage-Video ist eins meiner Top-Videos aller Zeiten, und das geht natürlich jedem zweiten so, weil das Video halt auch einfach so wahnsinnig geil war. Die Idee war killer. Der Song unsagbar gut.
Mega.
Ja, zum Niederknien. Und das war auch eins dieser Videos, wo ich mich erinnern kann, wenn man mit mehreren Leuten in irgendeinem Kinderzimmer bei einem Kumpel hing und Sabotage, man hat so die ersten Töne gehört. Egal, was der oder die gerade gemacht hat, alles wurde hingeschmissen und alle rannten zum kleinen Röhrenfernseher und so, um sich das Video anzugucken. Und das konnte man nicht oft genug sehen. Das war ja auch die Magie von Musikfernsehen. Das muss man ja ganz klar sagen, es gab halt nichts on demand. So, man musste halt den ganzen Tag warten und hoffen.
Ja.
Und ich habe das manchmal gemacht, habe das dann irgendwann aufgegeben, weil es halt so schwierig war, immer eine leere Videokassette auch im Videorekorder zu haben, in der Hoffnung, irgendwie seine Highlights mitschneiden zu können. Andere Leute haben das viel öfter und viel besser gemacht, so. Aber ich kann mich erinnern, dass das so, Alter, hoffentlich läuft heute das und das Video. Und dann musste man warten und warten und warten. Und manchmal kam es manchmal nicht. Man musste ja auch zur Schule gehen, in Sportverein, diese ganze Scheiße, ja. Und man konnte ja nicht die ganze Zeit vor MTV hängen. Ein anderes Video, was mir einfällt, was ich extrem auch verstörend war und wo ich mich dann aber auch immer ganz gezielt drauf gefreut habe, genau wie bei dem Beastie Boys Video war, und das muss man nennen, ist einfach ein krasses Video, war Metallica mit One.
Mhm.
Das Video hat mich extrem verstört, weil es ist ja auch ein extrem verstörendes Video. Ich meine, die meisten Leute haben das wahrscheinlich vor Augen. Für die Leute, die es jetzt nicht mehr direkt vor Augen haben, es ist, glaube ich, von 1989 ein extrem aufwendiges Video für eine Metalband aus damaligen Zeiten. Das muss man ganz klar sagen. Und die stehen halt einfach so im Kreis rum und performen. Natürlich in der Mitte uns Lars, der Wichtigste. Und
ja,
es wird gespielt und sie sind ein normaler Casual Look. Aber das, was das Video so sick macht, sind diese Filmsequenzen aus einem Film von 1971, der heißt Johnny Got His Gun. Der Film geht auf einen Roman zurück von 1938, und ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist. Es geht halt auf, es Nö. Ist ein Antikriegsfilm, so, wenn man so will. Mhm. Total pervers, und ich weiß auch nicht, wann du das letzte Mal das One-Video gesehen hast, aber die Story ist, der wird irgendwie von so einem Granatenschrapnell getroffen. Und hat keine Augen mehr, hat keine Ohren mehr oder keine Nase mehr. Der kann nicht riechen, kann nicht sehen, kann nicht hören und hat keine Hände mehr und keine Füße mehr. Der ist halt einfach, hat aber noch, ist bei klarem Verstand. Und per Morsecode schlägt er immer so seinen Kopf aufs Kissen und sagt den Leuten dann so, Alter, Leute, helft mir, bringt mich bitte um. Und die bringen ihn aber nicht um. Und dann sagt er irgendwie, versucht er per Morsecode mitzuteilen, so, ey, packt mich in einen gläsernen Sarg und packt mich ins Museum und lasst mich da sterben, so als Mahnmal für gegen den Krieg. So.
Mhm.
Das machen die dann aber alles nicht, und dann die Krankenschwester erhört ihn dann und will ihn umbringen, wird dann aber erwischt, und das klappt nicht, und er muss dann halt sein Leben fristen als einfach dieses Gemüse, der was aber noch klar denken kann, und das ist halt, und dann sind halt auch immer so original Soundausschnitte in diesen Song, und ich bin eh großer Fan davon. Viele Leute finden das immer so ein bisschen cheesy und so Gimmicks, aber ich mag Mucke, vielleicht weil wir beide ja halt auch Rapmusik, ich mag so Spoken Word Samples auch in harter Mucke total gerne. Das war mal viel moderner, insbesondere in den 90ern. Ich find's aber immer geil. Viele Leute assoziieren das dann sofort mit so Ministry und Rob Zombie, habe ich überhaupt kein Problem mit, ich find's total geil. Und das ist bei dem One-Video halt auch so. Und ich finde es ein krasses Video, und die Geschichte dahinter ist natürlich auch total sick, Und das gibt es immer mal wieder, dass Videos funktionieren sowieso gut, wenn die so Filmsequenzen haben, weil man natürlich auf einer anderen Ebene abgeholt wird. Ein anderes Beispiel dafür, wirst du auch kennen, ein Song, der kam in der dritten, da war ich in der dritten oder vierten Klasse, als der rauskam, und der mich, es gab ja dasselbe mit Musikfernsehen, gab es ja damals mit dem Radio. Es gibt ja so Songs, an die man sich immer erinnert, die gefühlt jeden Tag beim Frühstück irgendwie im Radio liefen. Und einer davon war halt U96, Das Boot.
Ja, Klassiker, ja.
Krasses Video auch, weil es halt einfach so viele reale Filmsequenzen drin hat. Und das ist ein Song, der hat mich auch massiv geprägt. One, two, techno. Und diese haunting Melody von dem Song mit diesem, Alter. Und mit diesem Metallica One Video, ich hatte dann sehr, sehr große Angst vor Krieg. Habe ich immer noch. Und diese Videos haben da ihren Zweck erfüllt. Grüße gehen auch raus an Christian von Wahlburg, uns lieber Christian, der oft schreibt nach unseren Folgen und so seinen Senf dazu gibt. Lieber Christian, Grüße gehen raus. Ich freue mich immer über deine E-Mails, weil wir hatten neulich auch per E-Mail über U96 Das Boot gesprochen und wie das uns als Kinder geflasht hat. Dementsprechend Grüße gehen hier raus und danke für dein Feedback. Das ist auf jeden Fall ein anderes krasses Video und ein anderes Video, auf das man sich immer gefreut hat. Du hast eben schon Lunis, I've Got Five on It gesagt. Es war ja so ein bisschen auch so als Junge.
Was sich halt so durchzieht durch viele von diesen Videos, die jetzt ich auch genannt habe, Alice Cooper, Prodigy, Lunis, es ist alles auf jeden Fall ziemlich edgy, so, weißt du, wie ich meine?
Und sexy Team, auch.
Ja, edgy und ja gut, ich weiß, die Kakerlaken im Prodigy-Video fand ich
nicht so
sexy. Ja,
aber es gibt viel nackte Haut, so, also ich kann mich erinnern, das hat man natürlich damals auch überhaupt nicht hinterfragt oder sonst was, aber ich kann mich erinnern, wie derbe ich darauf gelauert hat, dass hoffentlich Sir Mix-a-Lot mit Baby's Got Back oder Put 'Em on the Glass kommt. Das kam dann immer erst nach 22 Uhr oder so, aber das war die einzige Chance, irgendwie nackte Haut zu sehen. Na? Das kann man jetzt finden, wie man will, aber ich kann mich erinnern, dass ich mich daran sehr erfreut habe als sehr junger Mann, dass das natürlich total krass war, und das war bei Lunis genauso, ne? Das war natürlich die sexy Dosis direkt nach der Schule.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist alles so ein bisschen edgy, ne? Es sind alles so Sachen, die für den Alltag ein bisschen grenzüberschreitend sind, so, ne? Und das war natürlich die Sachen, von denen ich mich auch irgendwie als Jugendlicher dann total angezogen gefühlt habe und die mich immer geflasht haben, so bei Musikvideos. Ansonsten, wo du schon das One-Video ansprichst von Metallica, ich habe echt gestruggelt, richtig geile Metal-Videos zu finden. Oder mich an welche zu erinnern. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich irgendwas total Wichtiges vergessen habe, und in einer Woche macht es dann auf einmal Klick.
Haut das mal in die Comments, das würde mich nämlich echt interessieren. Also wir haben uns auch in der Vorabbesprechung haben wir uns ein bisschen schwer. Natürlich, mir fällt dann so Slayer, Seasons in the Abyss ein und so. Es gibt geile Metal-Videos und auch ein paar Pantera-Videos, die ich gut finde. Aber so richtig viele. Also wenn ich an so extrem prägende Musikvideos denke, ist es bei mir ganz genauso. Es war wenig Metal dabei.
Definitiv, weil du gerade Pantera schon genannt hast, ohne jetzt das Pantera fast großartig aufzumachen, aber das I'm Broken Video fand ich natürlich sehr, sehr geil, auch weil es ein Performance-Video war. Und Performance-Videos haben ja irgendwie immer so einen mäßigen Ruf, und ich finde aber, dass das ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie ein Performance-Video eine unfassbare Energie rüberbringt, bei der man das Gefühl hat, dass sich die Band auch wirklich, dass die das wirklich fühlt, sage ich mal, was die da tut, so, und dass da eine Energie und irgendwie so eine wütende Energie angestaut ist, die dann sich da in dieser Performance entlädt. Das hat mir immer enorm imponiert und ich glaube auch, hat mit Sicherheit auch vielen Hardcore-Bands imponiert, weil das eigentlich, ne, das ist eigentlich so vom Habitus, das ganze Video passt es total irgendwie in Richtung Hardcore. Bulliger Frontmann mit rasierter Birne, der sehr, ich sag mal, der schon sehr versucht, schon sehr maskulin rüberzukommen. Und das sind natürlich alles auch Klischees, die man später zuhauf im Hardcore gefunden hat. Aber trotzdem krasses Video und für einen Jungspund, dem harte Musik wichtig ist und der da Feelings bei bekommt, so. Auf jeden Fall.
Es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend und ich kann mich ja auch erinnern, das ist krass, Alter, was für ein heftiger Typ, finde ich total geil, so, eine ganz ohne Frage. Aber ich finde Performance-Videos, du hast da was total Wichtiges angesprochen, kann extrem peinlich sein, kann extrem nach hinten losgehen. Wenn die Band es aber schafft, sich so darzustellen und so zu performen, wie sie wirklich ist, finde ich das total geil. Und da gibt es unterschiedlichste Beispiele. Zum Beispiel ein Video, was ich total immer super gefunden habe, wenn das lief, war Sonic Youth mit 100%. Das ist halt aber auch total geil. Das konnte man nicht scheiße finden, weil die Band, Slacker, spielen in so einem Haus, auf so einer coolen Hausparty, alles so ein bisschen laid back. Und dann sind halt immer einfach Szenen dazwischen von so Profi-Skateboardern dazwischen. Also ich meine, ich bin als Kind Skateboard gefahren und als Jugendlicher, ich fand das natürlich tierisch. Das war eins meiner absoluten Lieblingsvideos, Sonic Youth 100%, weil da halt einfach richtig, richtig geiles Skateboard-Footage drin war. Oder Performance, kannst du sehen, wie du willst. Also für mich natürlich eine absolute Offenbarung war für mich, als ich das erste Mal Ice Ice Baby, das offizielle Video von Vanilla Ice gesehen habe, wie er da mit seiner Posse tanzt und so. Ich fand das unglaublich. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich riesiger Vanilla Ice Fan war als Kind und eigentlich auch heute noch bin. Rob Van Winkle und ich damals mit einem Bravo-Poster von Vanilla Ice zu unserem Dorffriseur oder Stadtteilfriseur gegangen bin und meinte so, ey, mach das genauso. Ziemlich ernüchterndes Ergebnis. Es gibt irgendwo noch ein Foto davon, wie ich nach Hause kam vom Friseur und meine Mutter das fotografiert hat. Die Frisur ging dann auch so einigermaßen klar. Ich sag mal, von der Original-Vanilla-Eis-Frisur waren so in etwa, sag ich mal, so 15-20% erreicht. Das war schon sehr, sehr viel für einen Jungen mit einem ganz normalen Potschnitt, wie alle damals hatten, Anfang der 90er. Und dann, aber am nächsten Tag war das überhaupt nicht mehr möglich, das so herzustellen. Wir hatten auch kein Haarspray oder so im Haus, weißt du, oder Haargel oder sonst was. Also ich zumindest nicht. Also ich wusste auch nicht, wie das geht. Ganz egal. Also ich fand Vanilla Ice das erste, also das Ice Ice Baby Video von ihm natürlich total geil. So, ne, wie er da rumfährt, Alter, und das Graffiti und dann tanzen die und so. Und immer noch geiles Video. Finde ich total gut. Also dementsprechend Performance-Video kann total super sein. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch, das war 94 oder 93, als ich das erste Mal Loser von Beck gesehen habe. Das hat mich auch total umgehauen, weil das so ein ganz anderer Ansatz Musikvideo war. Das war Lo-Fi, offensichtlich Low-Budget und man hat sofort verstanden, der Typ gibt keinen Fick. So, und ja, er steht da mit seiner schrammeligen Akustikgitarre und das war natürlich die Coolness in Tüten. Geiler ging's gar nicht. Ich meine, abgesehen davon, dass der Song natürlich auch immer noch Killer ist, wie ich finde. Also mega, wirklich richtig, richtig guter Song. Auch geile Platte, die erste Beck-Platte, extrem freaky shit. Und ja, also das fand ich dann total cool. Und da waren wir mal schon so 12, 13, da kam man dann in so ein Alter, wo man auch schon verstanden hat, okay, das ist auch geil, wenn hier Leute ganz offensichtlich in ihren Musikvideos so einen Gegenentwurf liefern.
Ja, es ist interessant. Mir fällt dazu wieder ein komplett anderes Beispiel ein, was ich mir auch notiert habe, was ich aus irgendeinem Grund total abfeiere und ich kann es nicht mal richtig erklären. Punishment von Biohazard. Ja,
habe ich gar nicht auf dem Schirm gerade.
Okay, das Video ist halt, ich denke, es hat auch viel damit zu tun, dass auch das irgendwo imagemäßig zwischen Hip-Hop-Video und Hardcore- und Metal-Video fällt. Aber ich sag mal, Biohazard waren ja stumpf gesagt ein Haufen Proleten aus Brooklyn. Und deren Video zu Punishment ist schon ziemlich Straße, so sage ich mal, ja. Und die Typen sind halt krasse Proleten und die laufen zum Beispiel über die Brooklyn Bridge rüber und mit ihrer Crew irgendwie und dann hast du so auf dieser Brooklyn Bridge Stage-Diven, die dann so von allen Seiten rein.
So stelle ich mir dich in Berlin vor, wenn du in Berlin bist und mit der alten Posse unterwegs bist. Genau, was macht Simon in Berlin? Dann habe ich immer so ein Video vor Augen, wie du gerade
So wird es auch heute Abend, wenn wir unser, in Anführungszeichen, Berlin Angst Treffen haben. Das ist unsere alte Crew, bestehend aus W-Farm, Final Prayer und Make It Count und so werden wir dann durch die Straßen ziehen und einfach moschen, ja, ungefragt.
Kommt Safebomb auch?
Ja, soweit ich weiß, ja.
Ach geil, richte bitte beste Grüße aus, das würde mich sehr freuen. Apropos Hardcore, ganz witzig, Fun Fact für dich, alter Hardcore-Nudel. Der Sänger von den Cro-Max ist nach Gainesville gezogen und ich traf ihn bei Whole Foods an der Brokkoli-Theke.
Ach, der, naja, nicht so coole Typ, John Joseph, ja.
Ich habe gar nicht, hab keine Stories zu dem, aber irgendwie, keine Ahnung. So, ich glaube, der ist hier, also er hat ja auch so ganz viele Krishna-Tattoos. So, es gehen die Gerüchte um, dass der wegen Krishna hierher gezogen ist.
Nee, der ist dahergezogen, weil er, der ist auf so einem super Trump-Film gelandet und ist so Verschwörungstheoretiker jetzt. Der hat eine ganz komische Entwicklung hingenommen und postet sehr oft sehr fragwürdige Sachen, die dann sehr oft durch den Kakao gezogen werden von anderen Leuten. Der hat sich auf jeden Fall, sagen wir mal, kritisch entwickelt, auch wenn ich die Chromex trotzdem cool fand. Aber John Joseph ist quasi persona non grata mittlerweile.
Bei wem? Bei dir?
Bei fast allen.
Bei mir ist, er kommt dann natürlich tierisch an. Wenn ich sehe, dass der Brokkoli isst, mag ich auch. Muss ein geiler Typ sein. Oh, nee, ich kenne mich natürlich überhaupt nicht aus. Weder mit den Cro-Mags noch mit Hardcore sonderlich. Das Thema hatten wir schon öfters. Nur ein Kumpel wies mich neulich drauf hin. Und als hier Gorilla Biscuits in der Stadt gespielt haben, haben sie auch gesagt, so, ey, hier, der Sänger von den Cro-Mags ist jetzt nach Gainesville gezogen. Der war da auch wohl. Und das fand er dann da irgendwie, vielleicht hat er sich wieder beruhigt oder so. Aber irgendwie wurde das dann ziemlich crewmäßig abgefeiert, dass er jetzt da sei oder so. Keine Ahnung.
Ja. Ja, gut, ich glaube, so bei vielen Figuren aus der New York Hardcore-Szene guckt man da nicht, die gucken da auch nicht so genau hin zum Teil. Also da gibt es so ein paar Leute, die ziemlich abgedriftet sind. Aber John Joseph ist schon, ich würde sagen, die Galionsfigur des Abdriftens, was New York Hardcore angeht, so definitiv.
Werde ich mir auf jeden Fall im Anschluss an unser Gespräch mal zu Gemüte führen. Sonst muss ich den von meiner Geburtstagsfeier wieder ausladen, so, ne?
Das wirst du eventuell tun müssen, aber hey.
Vielleicht überrasche ich dich auch bei der nächsten Konferenz hier, ist er halt einfach mit am Mic und sagt, Simon, wieso disst du mich hier im Podcast? Ja. Was hast du gesagt? Genau. So ein prolligen Deutscher würde mir gut gefallen.
Ja, man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
Grundsätzlich ja oder einfach auch nicht. Also kann man auch lassen, offensichtlich. grundsätzlich muss man festhalten, wenn ich an die 90er Jahre zurückdenke und dann das Format Musikvideo, was dir und mir so viel bedeutet und natürlich tausenden, Millionen, Milliarden anderen Leuten unserer Generation auch, ist natürlich der schiere Bombast. Ne? Dass damals das Tool, das Format Musikvideo einfach das Allerwichtigste. Das war ja so ein Make-it-or-break-it-Ding. So, das war ja so ein, ey, wenn das Video floppt, dann kann es sein, dass deine ganze Platte baden geht und so. Und deswegen konnten sich natürlich auch, anders als heute, viele Nachwuchsbands keine Videos leisten und so. Und wenn ich erinnere mich zum Beispiel, ich glaube, das muss 95 gewesen sein. Ich mag jetzt falsch liegen, aber ich glaube 95 oder 96 erinnere ich mich an Michael Jackson's Scream. Das ist bis heute, ob du es glaubst oder nicht, das teuerste Musikvideo aller Zeiten. Viel zu krass.
Ich, weißt du, was das sofort.
Weißt du, was das gekostet hat? 13 Millionen Dollar.
Ich war zwischen 12 und 14. Das waren die zwei Zahlen, ja krass.
13 Millionen Dollar. Und dann kann man mal sehen, und der Trend ging durchaus weiter durch die ganzen, bis in die 2000er rein, was Leute für auch im Nachhinein Musikvideos, die richtig, also Scream-Video ist ja richtig geil bis heute. Mhm. Es gibt aber auch durchaus Kapalken, die auch Millionen von Euronen, hätte ich fast gesagt, von Dollars in Musikvideos gesteckt, die man sich auch damals schon nicht angucken konnte. Ich, zum Beispiel, Roland von Limp Bizkit hat fast 5 Millionen Dollar gekostet. Das ist alles nicht. Das ist so dermaßen peinlich, dieses Video. Der ganze Text, dieses ganze Lied, alles daran. Und wow. Und dann spielen die halt auf so einer Plattform. Okay, 5 Millionen Dollar, als ist nicht zu fassen. Und dann kommst du mit so einer Scheiße um die Ecke.
Mit diesem Mist, ich habe mich auch immer gefragt, was an diesem Video so teuer gewesen sein soll, weil es passiert ja eigentlich. Also, wenn man 5 Millionen ausgibt, möchte man eigentlich davon ausgehen, dass auch was Spektakuläres zu sehen wäre, ist aber irgendwie nicht so.
Außer natürlich uns Fred, ne? Der Fred Durst.
Ja, natürlich. Ja, der ist natürlich spektakulär, ja. Wo du gerade die Preise ansprichst, es ist total witzig, bei mir auf YouTube Autoplay kam überraschenderweise ein Interview mit Kim von Echt, der sich alle seine Musikvideos angeguckt hat von früher und jetzt darüber gesprochen hat. Und auch da wurden zum Teil 350.000 Mark ausgegeben für Musikvideos.
Und das war ja aber auch noch vollkommen normal. Man muss jetzt, es gibt ja auch in der ARD Mediathek diese Echt-Dokumentation. Hast du die zufällig gesehen?
Nee, habe ich nicht, aber in dem Rahmen gab es dieses Interview noch.
Pass auf, richtig, richtig, richtig gut. Also, und es sagen auch wirklich alle Leute, kannst, natürlich fand, gehörte das auch zu meinem Hauptberuf, die Band total scheiße und peinlich zu werden, wenn man, ist ja im exakt sieblich selben Alter. Und natürlich war das Musik, die mich überhaupt nicht interessiert hat. Und das war halt einfach Teenie Bravo Pop und so. Natürlich war das total doof und so. Aber sich das jetzt im Nachhinein anzugucken, wie kritisch die sich damit auseinandersetzen oder aber auch, ja, wie viel Liebe da drin steckte und wie die darüber reden. Also es ist eine absolute Empfehlung, sich diese Doku anzugucken in der ARD Mediathek, kann ich absolut empfehlen. Finde ich extrem gut gelungen, das ganze Format. Sagen auch alle, ist ein alter Hut, weiß ich, aber guckt euch das an. Es ist extrem kurzweilig und geil geworden. Und ja, das war natürlich auch in den Deutschen, weil dann ging es ja los. Ne? Ich glaube, am 1. Dezember 1993 war der erste Tag, ging Viva. Das deutsche Musikfernsehen, der Konkurrenz für MTV, ging auf Sendung in Deutschland, ging es los mit Viva. Und ich kann mich erinnern, ich habe das gesehen am Tag der ersten Sendung. Nils Bokelberg, Mola Adebisi, dann, wie hieß die Dame denn noch? Egal, komme ich gleich drauf. Heike Makatsch und noch viele andere. Das erste kleine Moderatorenteam hatte sich vorgestellt, hey, wir sind jetzt da für euch und total flippig und total auch so Lo-Fi und so. Und dann ging das ja total schnell, dass MTV, das Viva Fahrt aufgenommen hat und dass MTV halt auch eigentlich zumindest in Deutschland massiv abgelöst hat. Muss man, also ich glaube, so weit kann man gehen, weil die halt einfach, klar, für den deutschen Markt zugeschnittene Formate für die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten. Das ging dann ganz, ganz schnell und irgendwann konnte man sich das natürlich auch ganz schnell nicht mehr angucken, weil nur noch Scheiße kam. Es war natürlich auch eine schlimme Zeit, egal wie wir die 90s auch immer abhellen. Es gab dann natürlich auch unglaublichen Schrott, was so aus dem Pop-Bereich ist. Wenn man sich das jetzt so im Nachhinein anguckt, ist das natürlich immer so ein bisschen nostalgisch, aber ich weiß noch, dass mich das total genervt hat, wenn du halt irgendwie selber 14 bist oder so und dann kommt da irgendeine Pop-Scheiße oder Vengaboys und du willst halt I'm Broken von Pantera sehen. Da hattest du dann bei so an so einem Dienstagnachmittag um 16 Uhr bei Viva nicht so viel Glück. Nee, aber Viva hat dann mit Viva 2, wann ging das los? 98, 96? 96 muss das schon gewesen sein oder so. 97 vielleicht. Mit Viva 2, einen Zweitkanal aufgemacht, der sich dann so ein bisschen an so eine bisschen coolere und ältere Zielgruppe richtete. Und da ging es dann halt auch los mit so speziellen Formaten. Ich kann mich daran zum Beispiel an Wawa erinnern, wo dann halt eben viel so, habe ich zum Beispiel das erste Mal John Spencer Blues Explosion gesehen. Das war für mich, Alter, das hat meine Welt verändert. So Lo-Fi, Garage Rock und so, total geil. Virus, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, moderiert von Markus Kafka damals, aber ich mag mich täuschen. Und es gab Metalla, so eine Metal-Sendung gab es da auch. Dann gab es Overdrive, wo immer Bands live gespielt haben. Habe ich mal Life of Agony gesehen, fand ich total imposant, daran erinnere ich mich. Und das war total geil. Und da nahm für mich Musikfernsehen eigentlich nochmal an Fahrt auf, als denn so mit Viva 2, wo man halt wirklich eine gute Chance hatte, dass da halt auch wirklich coole Musik läuft. Kannst du dich daran gut erinnern?
Ja, auf jeden Fall. Viva 2 habe ich auch viel geguckt. Ein bisschen später, nicht gleich zur Inzeption, sage ich mal. Ich bin erst ein bisschen später drüber gestolpert, war aber dann auch sofort mein Lieblingsmusik-Videosender auf jeden Fall. Denn es lief ja auch wirklich verlässlich den ganzen Tag einfach Mucke. Und es gab Formate, wo Metal gespielt wurde. Ich habe dann halt auf Viva 2 halt At the Gates-Videos gesehen und so. Ne? Und das ist halt, das war schon relativ einzigartig. Und auch darüber tatsächlich teilweise noch neue Mucke kennengelernt. Ja, war auf jeden Fall eine coole Zeit mit Viva 2. Habe ich sehr, 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 sehr gerne gesehen. Auch später noch, als die Formate anders hießen, Two Rock hieß es dann irgendwann, glaube ich, Viva 2, die, wo dann Rock- und Metal-Videos und Punk und alles kam, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Aber es war auf jeden Fall cool.
Ja, ich gucke auch gerade, voll krass, es ging tatsächlich schon im März 95 auf Sendung, glaube ich.
Ja, ich habe das erst viel später mitbekommen. Also Ende der 90er erst bin ich irgendwann auf Viva 2 gestoßen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt und bin irgendwann zufällig drauf gelandet.
Wow, ich sehe gerade, Alter, kannst du dir bei Wikipedia angucken, wie viele Shows die hatten. Viel zu krass. Die hatten auch immer dieses Format, das hieß Jam. Das fand ich ganz geil. Das waren halt einfach so Band-Dokus und so. Das war ganz geil. Es gab Overdrive, Virus, Wawa, ja, und Zwobot, das war, glaube ich, so ein Elektroformat. Ja, cool.
Ich hab auch oft die Nicht-Gitarren-Formate geguckt bei Viva 2, weil in der Regel auch da cooles Zeug kam irgendwie. Also,
es war, ja, es, ja, Entschuldigung.
Es hat für mich auf jeden Fall dann auch MTV abgelöst, als bei MTV immer mehr und immer mehr Reality-TV kam, war Viva 2 so der Sender, auf dem weiter Mucke lief und auch immer so ein bisschen, naja, jetzt Nische ist vielleicht übertrieben, aber jetzt auch nicht nur der Kommerz irgendwie wie die Sau durchs Dorf getrieben worden ist, sondern es gab schon auch Geheimtipps und cooles Zeug, worüber man sonst vielleicht nicht gestolpert wäre, wenn es da nicht irgendwie eine gute Redaktion gegeben hätte, die das ausgewählt hat.
Und da darf man schon nostalgisch werden, dass es tatsächlich damals im deutschen Kabelfernsehen halt noch sowas gab, was man sich angucken konnte. Halt einfach richtige Mucke, richtige Musik, die einem geil fand. Halt so, wo auch ein bisschen was gewagt wurde mit Videoclips, die eben keine 13 Millionen Dollar gekostet haben. Es war auf jeden Fall aber so oder so im Mainstream damals ganz klar, du brauchst, wenn du es schaffen willst in die Charts, wenn du viele Platten verkaufen willst, wenn du willst, dass viele Leute zu deinen Konzerten kommen, du brauchst ein gutes Musikvideo. Die Zeiten haben sich offensichtlich geändert. Es gibt immer noch Musikvideos, na klar, und die Bands machen oder viele Bands machen auch immer noch klassische Musikvideos. Du machst Musikvideos, ich mach Musikvideos. Aber der Sinn und Unsinn und der Hauptgrund, Musikvideos zu machen und vielleicht auch die Relevanz selbiger, hat sich schon deutlich verändert. Wir haben einen Gast heute eingeladen. Wir haben zwei Gäste. Unser erster Gast ist heute eingeladen, um mit uns so ein bisschen über die alte Zeit zu sprechen. Denn unser Freund oder mein Freund Olli, den jetzt Simon auch kennenlernen durfte, Olli Krupp, sein Name, aus Hamburg, hat sich bereit erklärt, etwas mit uns zu sprechen. Und der war dabei, nicht von ganz von Anfang an, aber seit Ende der 90er Jahre. Und das ist auf jeden Fall sehr früh. Und der hat die Golden Days, die Heydays, die wirklichen Hochzeiten des klassischen Musikfernsehens und der Musikvideoclips noch miterlebt und hat Musikvideos produziert, mitgestaltet, mitgeschossen. Und der erzählt auf jeden Fall extrem viele interessante Sachen. Und wir hatten viele Fragen an ihn. Und hört euch einfach mal an, was der Olli so zu sagen hatte. So, wie versprochen, da ist er. Lange nicht gesehen, mein alter Kumpel aus Hamburg, Olli. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt noch in Hamburg wohnst, aber wahrscheinlich ist es so. Dementsprechend tun es doch allen am besten mal den Gefallen und stell dich mal eben vor, wer du bist, was du machst, woher wir uns kennen. Und damit die Leute so ein bisschen so einen Eindruck kriegen, mit wem wir hier eigentlich sprechen, dem Profi aus dem Business quasi.
Ja, moin, ich bin Olli Krupp, bin Videoproduzent, habe eine Produktionsfirma hier in Hamburg, produziere Werbefilme, Musikfilme und gehe Richtung Film und Serie. Mach seit 99 Filme. Das ist so mein Leben. Hanno, wir kennen uns auch durch die Musik, durch Filme.
Hamburg.
Durch Hamburg.
Die gute alte Zeit. Ja, ich denke oft dran, vermisse ich oft. Olli, wir kennen uns echt schon ganz lange, ne? Also auch schon 20 Jahre, glaube ich, schon fast sind das. Anfang der 2000er. Die Chaos-WG damals noch, warst du da auch mit Teil in One for One? Ja. Siehst du alle genau. Da. Siehst du, aber die Geschichten erzählen wir ein anderes Mal. Freuen uns auf jeden Fall, dass du dabei bist. Es passte wirklich wie Faust aufs Auge sozusagen, als Simon und ich Themenmeeting hatten, sagen, ey, wir müssen das Thema Musikvideos unbedingt mal abkaspern, weil wir beide halt auch große Fans und Oldschool sind sozusagen. Und ich sage, ey, da habe ich genau den richtigen Kollegen, der kennt sich damit aus. Wie kein anderer, hätte ich jetzt fast gesagt. So, also danke, dass du hier bist erstmal an dieser Stelle und mit uns sprichst, was uns erstmal interessiert. Ne? Also das Thema ist Musikvideos. Was natürlich für uns total wichtig zu wissen ist oder auch die Hörerinnen und Hörer da draußen, wie ist denn, als du sagst, du machst das seit 1999, Alter, sind ja fast nächstes Jahr 25 Jahre alter Vater. Wie war die Branche? Also ich meine, vielleicht noch ein, zwei Worte zu dir. Du weißt ja, ich und Simon ist, bei Simon ist das genauso. Wir sind ja auch Kinder der 90er, ne? So mit MTV, Viva sozialisiert. Das Format Musikvideo hat ja in unserem Leben, in unserer musikalischen Sozialisation sozusagen ganz, ganz hohen Stellenwert. Ich nehme an, das ist bei dir genauso gewesen und du bist wahrscheinlich auch MTV-Kid. Und waren das deine ersten Gründe, warum du mit der ganzen Filmemacherei und so angefangen hast?
Nein, also ja, ich bin total MTV-Kid und für mich war das Musik schon immer vor allen Dingen wichtig, nicht der Film. Ich habe mit 14 angefangen, Mucke zu machen, immer in Bands gespielt, Punkbands, und das ist immer noch ein wichtiger Bestandteil. Ich bin dann aber schnell, ich war nie ein guter Musiker und habe dann gemerkt, ich würde es gerne, aber ich kann so in der Musikbranche nicht arbeiten, und bin dann durch einen unglücklichen Zustand in das Thema Musikfilm gekommen, habe dort bei einer Firma angefangen. Und für mich war es früher so MTV 120 Minutes, eine heiße Sendung, um Indie-Artists zu entdecken, neue Musik zu hören, Ray Cokes aus Amerika. Und so kam ich da irgendwie rein. Und durch den, ich habe immer schon Filme gemacht, das fing so an mit Skate-Videos und so weiter, bin aber nach Hamburg und in einem Tonstudio in der Musikbranche Fuß zu fassen. Das lief aber gar nicht gut und so bin ich nach 3 Monaten ziemlich schnell durch Zufall zu einer Musikproduktions- oder Musikvideoproduktionsfirma gekommen.
Wie sah der Markt aus 1999, als du da reingekommen bist und angefangen hast, so, okay, jetzt machen wir hier Musikvideos oder ich arbeite hier mit Leuten, die das machen. So, ich erinnere mich so, und das ist natürlich jetzt gefährliches Halbwissen, weil viel auch romantisiert über die ganzen Jahrzehnte, man ist ja schon ein bisschen älter. Ich erinnere mich, dass 1999 noch total geile Zeiten war. Da gab es noch Fast Forward auf Viva 2, da gab welche Formate, Simon, kennst du bestimmt auch noch. Da gab es Metalla, gab es auf Viva 2, es gab Wawa auf, es gab Virus auf Viva 2 und ich weiß gar nicht, ob es da sogar auch noch Metal-Formate bei MTV gab. Ich glaube, MTV Raps war so in den Ausläufern vielleicht so. Wie sah der Markt in Deutschland aus? So, wer hat da Musikvideos produziert? So, und war das damals total Pflicht, dass das, ich meine, das war ja auch noch die Zeit der großen Plattenfirmen, so, ne?
Genau. Also das war, ja, das war natürlich ganz anders als heutzutage, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Damals gab es erstmal nicht viele Filmproduktionen, die das so handeln konnten. Die Budgets waren natürlich auch irgendwie gefühlt größer, weil halt eben sich auch nur die Artists leisten konnten, Videos zu machen, die schon Großverkäufer haben. Und vorgehend war es auch so, dass man ein Video macht und das muss ja auch irgendwo gesendet werden. Und es gab früher bei MTV, Viva, VH1 Redaktionssitzungen. Das heißt,
VH1, stimmt, lange nicht dran.
Gibt's auch, ja. Genau. Es gab dann jede Woche eine Redaktionssitzung, da kamen dann die ganzen Tapes geliefert. Früher wurde ja noch viel auf Film gedreht, heute ist es ja fast nur noch digital. Da wurden die Tapes in die Redaktionssitzung mit reingenommen und dann haben die beraten, was kommt mit rein. Das war natürlich je nach Sendung stark chartorientiert, also wenn es so Mainstream-Sendungen waren, oder dann eben Indie-mäßig halt auch noch andere. Aber die ganz kleinen Indie-Artists hatten ja gar keine Chance, erstmal Videocontent so einfach zu produzieren. Es gab keine Handys, die Video können. Eine Kamera war schweineteuer. Klar gab es mal eine Hi8 oder so, aber das dann auch zu schneiden, war ein Riesenaufriss mit 2 VHS-Rekordern oder wie. Also das war noch alles ein bisschen schwieriger. Nun war das ja gerade aber auch die Zeit, wo der Wandel so anfing in die Digitalisierung. Aber alles in allem, es konnte sich überhaupt nicht jeder leisten. Und B, musste man schon irgendwie auch eine Größe erreicht haben, um überhaupt gesendet zu werden, weil die erste Hürde war damals auf jeden Fall die Redaktion der Sender.
Ich kann mich erinnern, dass das liest man immer wieder in Bandbiografien und so, in so 90s-Bands und so, dass da gerne mal ein Label eine Viertelmillion Mark oder Dollar in die Hand genommen hat und Musikvideo und dann lehnt MTV das ab. So, ja. Ne? Das war ein durchaus realistisches Szenario, ne? Ich habe mal irgendwie so Zahlen gehört, dass da dann pro Redaktionssitzung 100 Videos reinliefen und irgendwie 2, 3 neue Picks wurden irgendwie genommen oder so. Und der Rest war wirklich literally für die Tonne. So Millionen Deutschmark in die Tonne ins Klo gespült von Bands, die wahrscheinlich irgend so eine Pappnase Praktifant bei MTV dann nicht gut fanden. Warst du bei so einer Redaktionssitzung mal dabei? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, ich war eigentlich nie so wirklich bei den Musiksendern. Bei der Produktion, bei der ich dann angefangen habe, das auch immer noch so Part meiner Family ist, das war eine der wenigen, das kann man an einer Hand abzählen. Da gab es halt 4, 5 Produktionen in ganz Deutschland, die praktisch den deutschen Markt abgedeckt haben. Weil, du musst dir vorstellen, du brauchtest dafür schon enorm viel Technik und Kapital, um das überhaupt abbilden zu können, die Geräte, um Videos zu schneiden. Das war alles halt richtig teuer. Und nun war das dann so, dass in der Firma haben wir halt überwiegend auch dann die großen Sachen produziert, die Charts. Also von den ganzen Ärzte-Sachen.
Ja genau, nenn mal ein paar Sachen. Namen, was ihr so gemacht habt so zu der Zeit, irgendwie zur Jahrtausendwende. Was war da, wer hat da Videos gemacht?
Ja, also die Chart Top 40 oder Top 10 auf jeden Fall. Ne? Also wir haben gearbeitet, also die Produktionsfirma, die es auch immer noch gibt, die heißt Q Filmproduktion, da habe ich angefangen. Nochmal vorweg, das war auch schwierig, da reinzukommen. Jeder wollte irgendwie, der was in Richtung Film machen will, in so eine Firma rein. Und das heißt, es gab viel mehr Leute, die eigentlich Bock gehabt hätten, aber gar nicht die Kapazitäten, das so umzusetzen. So, und was haben wir da gedreht? Also wir haben so Sachen gemacht, den ganzen deutschen Markt von groß bis in Anführungsstrichen klein. Klein gab es ja dann da nicht, weil die ganz Kleinen konnten sich keine Videos leisten. Aber wir haben so viel die Ärzte-Sachen gemacht, Sportfreundesteller, auch Xavier Naidoo, Rammstein haben wir gedreht, Depeche Mode, Franz Ferdinand, Kuhfilm selber hat dann auch.
Also Whitney die richtig Houston, großen Kaliber offensichtlich. Also
richtig groß, Whitney Houston, Mariah Carey, all so ein Stuff. So. Und das haben wir, ja, also ich war 10 Jahre so gut wie fast nur da und in der Zeit habe ich 250 Musikvideos gedreht, ne?
Oder alter Vater, mir war gar nicht bewusst, dass das so die krassen, also ich wusste mal, du hast das ja immer mal erzählt, so Ärzte, dies, das, aber das sind ja wirklich die absolute oberste Champions League gewesen, offensichtlich so. Hast du Whitney Houston auch getroffen, hoffentlich? Und sie auf Crack gebracht? Da Gerüchte gehen rum.
Nicht. Ja, Whitney Houston, Mariah Carey, das fand irgendwie 1-2 Jahre vor mir statt, leider. Ich glaube, Mariah Carey wurde hier in Hamburg in der Barossi damals gedreht.
Ach, tatsächlich? Gibt
natürlich auch absurde Geschichten, über die wir jetzt, glaube ich, nicht alle reden können, aber das ging bei mir, meine ersten Dreh, das weiß ich gar nicht mehr, aber so voll schon in die, in, so in dort, ne, also was wir so, was wo wirklich, wir haben ja viel gedreht von A bis Z, aber was wir ganz viel gemacht haben, waren viele Ärzte-Sachen. Ich glaube, die Hälfte aller Videos unter Regie von Norbert Heidker sind dann bei Kuhfilm entstanden, Sportfreunde Stiller viel, ganz viel, aber eben alles von Hip-Hop über Creator haben wir auch gedreht, 2 Videos. Das spiele ich sogar in einem Video mit.
als Komparse, wollte
ich, ja? Ich wollte nie in der Kamera, aber dann, ich weiß nicht mehr, wie der Song hieß, aber es gab so eine Szene, das spielt in so einer Fleischerei, viel Fleisch und Blut und dann musste jemand in so ein Gorilla-Kostüm und alle Finger zeigten auf mich.
Okay, das ist der Stift, Alter, der muss ran. Wie ist denn so... der Unterschied, also ne, so jetzt 2023, wie ist der Status quo so? Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen der Kern dieser Frage auch so. Das hat sich ja nun ganz offensichtlich massivst verändert. Wenn du das mal so kurz in ein paar Minuten runterbrechen müsstest, so wie, also wenn du jetzt so Ende der 90er Jahrtausendwende so gegenüber Status quo 2023, so wie anders ist der Markt? Was hat sich größtenteils verändert? Wie arbeitest du? Für wen arbeitest du? Was hat sich verändert?
Also 1999, 2000, das Internet kam gerade an den Start. Ich glaube, ich hatte das erste Mal Berührung 1998. Und durch diese ganze Digitalisierung hat sich enorm viel gewandelt. Ja, nicht nur auf dem Videomarkt, sondern auch in der Musikindustrie. Napster und Co., Plattenfirmen kamen in die Krise, weniger Verkäufe. Und dann die Weiterentwicklung der Technik. Das heißt, MTV und Viva waren, und solche Sender waren die einzigen Stellen, wo Content laufen kann, weil alle Fernsehen empfangen haben. Auf einmal kam das Internet und YouTube wurde langsam groß. Bis heute hat sich das komplett gewandelt, denn auf einmal wurde weniger im Fernsehen gespielt, dafür mehr auf MTV und Viva. Aber in viel schlechterer Qualität auf einmal. Ne? Das Netz hatte noch nicht die Leistung früher. Und das heißt, einmal ist es so, dass durch die Digitalisierung die Technik auch erschwinglicher geworden ist, die Möglichkeiten, Sachen zu senden. Das heißt, eine Band, die heute ein Video macht, muss nicht mehr durch eine Redaktionskonferenz durchgehen und gecheckt werden, sondern die lädt das bei YouTube hoch und das Video ist sichtbar. Ob das nun jemand sieht oder nicht, ist dahingestellt. Aber das Video ist für jedermann auf der Welt sichtbar. Das war früher, 99, so noch gar nicht möglich, weil immer noch die Hürde der Redaktion da war. Und dann kommt das Budget dazu. Heute, jetzt wirklich aktuell jetzt, hat man ein Telefon, kann sogar darauf Videos schneiden. Es ist alles möglich. Hinzu kommt noch, durch die Sender, es war ja auch eine Qualitätssicherung. Videos waren immer fett, es war ein dickes Budget. Nicht nur, weil es ein dickes Budget haben soll, sondern weil es das braucht, um einen Film herzustellen. Das braucht man heute nicht mehr. Man braucht natürlich noch ein gutes Budget, um je nachdem, was man sehen möchte, zeigen möchte, einen Film herzustellen. Aber theoretisch kann man auch mit ganz wenig Budget ein tolles Video machen, wenn die Idee stimmt. Das heißt, die Hürde Redaktionskonferenz fällt weg. Jeder kann es zeigen. Macht es nicht viel einfacher, weil man muss ja auch gesehen werden. Aber und mit dem einher ging eine Änderung der Sehgewohnheiten der Leute. Was man früher so High-Quality-Content aus dem Fernsehen sagen, das können wir halt alle heutzutage in Social Media betrachten. Es ist teilweise viel angesagter, nicht ein High-End-Video zu zeigen, sondern eher so Selfmade-Content. Beispiel 187 Straßenbande. Die Videos haben Millionen Klicks und die drehen sie mit einer einfachen Technik und sind perfekt für die Zielgruppe. Und das geht auch, das ist so ein Geben und Nehmen auch der Konsumenten, die praktisch das ja auch vielleicht mitprägen durchs Gucken, die Producer auch. Also auf der einen Seite ist High-Quality-Content noch gefragt, gerade für die großen Bands, und es hängt auch von der Zielgruppe ab. Ist es eine, was für eine Band ist es, was für Musik machen die, was, wie groß oder wie alt sind die Hörer? Ja, also da ganz starker Wandel. Wir haben früher alles, als ich anfing, auf Film gedreht, und digital kam ja langsam erst rein. Das heißt, es war ein enorm größerer Aufwand, auch Sachen zu produzieren, die in die Post zu bringen. Heute drehe ich und kann sofort schneiden.
Dazu hätte ich eine Frage, und zwar, es ist ja so, dass Hanno und ich sind ja, ich sag mal, wir sind ja noch immer in Underground-Bands, das heißt, wenn es um Videokonzeption geht und so weiter, entstehen die meisten Ideen bei uns, und mich interessiert sehr, wie bei einer Produktionsfirma wie euch, wie sehr der Artist mit der Videokonzeption zu tun hat, wie viel ihr damit zu tun habt oder ob es Dritte gibt, die sozusagen sich diese ganzen Sachen ausdenken. Wie ist es ungefähr gewichtet bei euch?
Das kann man so gar nicht sagen. Also ich kann schon eine Gewichtung reingeben, aber das hängt ganz oft oder immer vom Artist und oder den Plattenfirmen ab, wobei die Plattenfirmen sich eigentlich mittlerweile auch komplett raushalten. Das heißt, entweder gibt es Künstler, die eigene Ideen haben und sagen, komm, wir haben eine Grundidee, arbeitet die mal aus. Oder, und das ist dann eigentlich noch, ja, kann man so nicht sagen, aber oft der Fall, hey, wir haben hier einen Song, wir haben vielleicht einen Grundtenor, was wir uns vorstellen, und denkt euch mal bitte eine Idee aus. Und dann gibt es eine Art Pitch, und dann schreiben vielleicht zwei der Regisseure einen One-Pager zu einer Idee, und dann gibt es noch einen groben Kostenrahmen dazu, und dann wird das darauf entschieden. Aber es ist ganz unterschiedlich. Ich habe ja viel mit Deichkind gearbeitet, und da ist eine Videoentwicklung eine ganz andere als vielleicht für einen Mainstream-Pop-Künstler, der damit gar nichts zu tun haben will. Ich habe da jetzt keinen, mit denen habe ich nicht so jetzt mehr viel zu tun. Die dann sagen, ich will damit gar nichts zu tun haben. Wichtig ist, dass es ein schickes Video wird, und die Plattenfirma gibt vielleicht ein bisschen mit. Bei Deichkind als Beispiel ist man dann ganz eng in der Entwicklung ganz früh schon mit drin. Die Band bringt sich mit ein, man sitzt zusammen, und es gibt Künstler. Ich habe ein Video für Alligator gedreht, der kam mit einer so gut wie fertigen Idee und hat selber Regie geführt. Ich finde, es ist ein Monster-Video geworden. Das kam alles aus seiner Feder. Natürlich ist die Produktion da, und gerade auch die Producer, die dann auch sehr kreative Herangehensweisen haben. Die Budgets sind nie so groß beim Musikvideo, egal wie groß der Künstler ist, wie bei einer Werbung, die von einem Konzern kommt.
Sich aber, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, massiv gewandelt. Ne? Das war vor 20 ja. Jahren, 25. Die Budgets sind natürlich noch eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ja, ne?
Waren eine ganz andere Hausnummer. Man muss aber sagen, früher war ein Schnittplatz wahrscheinlich, hat ein Schnittplatz 150.000 Euro gekostet. So. Und du brauchst einen Maschinenpark mit Digibetas, und der Film muss digitalisiert werden von Celluloidstreifen in eine Telecine. Das heißt, du hattest per se auch viel mehr Kosten, als du die heute hast. Natürlich brauchst du aber immer noch viel Geld, um einen guten Film zu machen, weil Film ist sehr personalintensiv oft, und eine Idee fällt einem auch nicht immer so aus der Tasche. Das heißt, also es ist zwar günstiger geworden, und die Budgets sind auch geschrumpft im Grundding. So, weil, müsst ihr euch vorstellen, damals war es halt so, vielleicht die Top 40, die Videos gemacht haben, heute macht jeder Videos.
Ja, auf jeden. Für wen macht man eigentlich heutzutage noch Videos? Das ist so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, weil sich ja die Landschaft so geändert hat, und klar hat sich das bis zum gewissen Grad quasi demokratisiert, weil jeder erstmal grundsätzlich was hochladen kann. Andererseits ist es aber natürlich so, dass man auch nicht leichter unbedingt Gehör findet. So, und du hast ja, sag ich mal, beide Epochen mitgemacht. Es gab eine Zeit, in der du Videos produziert hast, die du dann selbst im Fernsehen sehen konntest. Und heutzutage kann es ja sicherlich auch passieren, dass du mal ein richtig geiles Video machst und es guckt fast keiner so. Also das,
Ja. Das ist leider die Krux an der Sache. Genau, man muss gesehen werden, und natürlich ist es bei Artists, die ganz oben in den Charts mitspielen, dann oft so, dass die dann auch gesehen werden, weil da auch eine Promomaschine hintersteckt, und teilweise gibt es ja wieder auch Musiksender im Fernsehen, aber eben auch zum Beispiel Privatsender, da gibt es ja auch dann Kooperationen, und die Jingles laufen im Werbeblock. Für mich ist das so, das ist, ich muss ja von dem Geschäft irgendwie leben. Das ist aber bei mir gar nicht der Antrieb, Musikvideos zu machen. Bei mir ist es wirklich eher wirklich die Leidenschaft dahinter, weil ich Musik liebe und dann auch dann eigentlich nur für die Künstler arbeite, die ich vielleicht nicht rauf und runter höre, aber auch cool finde und abfeier. Und das betrifft auch dann die Regisseure, mit denen ich arbeite. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt einfach alles annehmen und die Charts bedienen. Zumal mache ich ja dann halt auch andere Sachen, arbeite an Filmen und mache Werbung und so weiter. Also das ist immer noch die große Leidenschaft. Und das ist allgemein auch in meinem Umfeld groß. So die Leute, die das machen, da ist wichtig, dass man Budget hat. Man muss sich was zu essen kaufen, aber die Dedication ist groß. Ein Beispiel ist immer so der, so bei uns so ein Running-Ding ist, du hast einen Regisseur, der ist kreativ und denkt erstmal nicht ans Geld und denkt sich Luftschlösser aus und will einen einbeinigen Dompteur auf dem Mond sehen. Und dann kommt der Brüssel und sagt, ja, ist ja geil, aber wir haben nur 50.000 Euro und das ist nur. Schon eigentlich viel mehr, als sie ausgeben wollen. So, das geht alles nicht. Das heißt, man muss dann erstmal so einen Weg finden und dann sagt dann der Regisseur, ja, aber geil, ich will unbedingt das Bild haben. Ich gebe noch 10% von meiner Gage on top. Und dann sagt ich als Producer, ja, hast ja recht, ich finde es auch so geil. Ich gebe auch nochmal 10% von meinem minimalen Gewinn oben mit rein, damit wir uns das Bild leisten können. Also sowas gibt es dann auch, wenn die Leidenschaft da ist. Aber das ist natürlich unternehmerisch nicht sehr stark. So kann man dann nur denken, wenn man sich das vielleicht an anderer Stelle leisten kann und die Leidenschaft da ist.
Und wenn Simon eben fragt, für wen macht man heutzutage noch Videos, ist die Anschlussfrage vielleicht auch so, wer macht dann heutzutage noch richtig klassisch Oldschool-Musikvideos? Natürlich kenne ich jetzt auch ein paar Beispiele, so große Bands und so, aber was sind das für Kunden, die sich noch richtig hinsetzen, sich was ausdenken und richtig, wo das auch für ihr Image wichtig ist? So, ne? Es gibt ja auch einfach Mucke, so okay, da ist die Zielgruppe so krass, wie soll ich das jetzt diplomatisch ausdrücken, einfach hat so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne Richtung Social Media, TikTok und so weiter und so fort. So, ne? Braucht man heutzutage eine bestimmte etablierte Zielgruppe, damit es das überhaupt noch lohnt und sinnig ist, Musikvideos zu drehen, alte Schule mäßig? Wer macht das heute noch? Und kannst du auch gerne noch Künstler nennen, die da immer noch vorne dran sind, sagen so, ey, natürlich machen wir noch Videos.
Ja, es gibt viele Künstler, die Bock auf Videos haben und es gibt aber auch genauso viele Künstler, die gar keinen Bock haben auf Videodrehs, die vielleicht aber eher müssen, weil sie auch in der Position sind mit der Größe der Band. So ein internationales Beispiel, Foo Fighters, die gehen da mit einer riesen Dedication rein, spielen ihre Rollen immer selber, oder es war bisher so, das heißt, da ist es zwar auch harte Arbeit und riesen Budgets, aber auch, man merkt, die haben da Bock drauf, weil denen das Spaß macht, Filme zu machen.
Und die sich das leisten können.
Genau. Und die sich das leisten können. Und so ist es eigentlich auch in Deutschland. Also einmal gibt es dann so Beispiele wie so 187 Straßenbande, alles self-made und wackelig und das ist authentisch und das ist cool. Dann aber vielleicht auch so ein Popkünstler, Clouseau oder wer auch immer, die brauchen dann nochmal so ein klassisches Video, um auch vielleicht der Zielgruppe so ein bisschen zu entsprechen. Pop und ein bisschen, das ist dann, ich werde zum Beispiel gar nicht mehr angefragt für die glattgebügelten Pop-Sachen, weil ich ja nur die verrückten Sachen gemacht habe mit Deichkind und Beatsteaks und Afrop und Sammy Deluxe und sowas. Das heißt, ich falle da eh schon so ein bisschen aus dem Rooster raus, die normalen Sachen zu machen. Und ja, du hast, wenn du sprichst an, die kurze Aufmerksamkeitsspanne etc., ich denke mal so, ja, die jungen Leute, die gucken noch Musikvideos im Netz, die haben da auch Bock drauf, andererseits ist es auch so, Singles werden immer kürzer, es ist fast wichtiger, den Content drumherum mittlerweile zu produzieren und Snippets zu machen, als die ganzen Musikvideos. Also es ist im gewissen Teil noch so wie früher, die etablierten Künstler, die oben in den Charts stehen, brauchen auf jeden Fall irgendwie Video, um als umgreifendes Promo-Instrument zu funktionieren. Ob es ein Einspieler, also ob es im Netz ist, gezeigt zu werden oder ein Einspieler mit einer Kooperation eines Privatsenders oder für Veranstaltungen. Die größte Plattform dafür ist ja ganz klar YouTube mittlerweile. Und da gibt es ja auch Channels, wo man sich neue Sachen angucken kann. Ich bin da selber auch gar nicht mehr so drin. Ich gucke weder Fernsehen, kaum Streaming. Also ich schaffe eine Serie im halben Jahr vielleicht, eine Staffel durchzugucken. Aber das gibt es noch. Und die großen Künstler haben dann auch dementsprechend Klicks. Schade ist es für die Kleinen, die zwar mit wenig Geld, aber viel Arbeitskraft, viel Dedication da reingehen, ein Video zu machen und dann einfach nicht gesehen werden. So, das fehlt so ein bisschen. Und also, wie gesagt, es ist, glaube ich, sehr stark zielgruppenabhängig. Wie groß ist die Band? Welche Zielgruppe spricht sie an? Und da ist wahrscheinlich eine Band, die deren Zielgruppe auch gar nicht mehr so viel guckt, dann ist es nicht ganz so relevant wie für die Bands, die die jüngeren Leute ansprechen, ne?
Was siehst du denn für Trends, um das nochmal abschließend zu sagen, von wegen kurzes Aufmerksamkeitsspanne, man hat die klassischen Playlisten bei Spotify, die Songs gerade im Rap-Bereich werden so produziert, dass es Strophe, Refrain, 2:20 und dann vorbei, damit man eine bessere Chance auf eine Listenplatzierung in den Playlists hat und so. Wie siehst du die allgemeine Tendenz, was das Thema Musikvideo, Musikfilm betrifft? Also jetzt mal ganz... Also wo siehst du das Format in 10 Jahren?
Na, gute Frage. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Also ich glaube, es wird es immer geben. Es ist wie mit der Musik. Es entwickelt sich immer weiter. Und das betrifft so die Sehgewohnheiten, die Ideen, die man hat. Also ich glaube dran, dass Musikvideos weiterhin ein sehr wichtiger Bestandteil sein werden, bei der einen Band mehr, bei der anderen weniger. Weil das merkt man auch durch den ganzen Social-Media-Zuwachs, visuell ist wichtig, ne? Die Leute wollen was sehen und nicht nur hören. Und ich kann mir vorstellen, dass das wird wichtig bleiben. Es gibt ja jetzt auch immer noch so 1-2 Musiksender im Netz, die zwar nicht mehr so richtig Programm haben, wo so Sendungen auf Special sind, aber schon noch viele Musikvideos laufen. Und ich bin da jetzt auch gar nicht so mega drin bei YouTube, aber es gibt halt auch Channels, wo du neue Sachen entdecken kannst. Und ich hoffe, dass es so weitergeht und ähnlich wie in der Musik sich immer Neues daraus entwickelt. Also ein Beispiel dazu nochmal, ne? Das ist alles einfacher geworden, mit dem Handy mittlerweile Filme zu machen. Früher war es so, du bist über, wenn du im Film arbeiten wolltest, bist du da über Praktika oder Assistenzen reingekommen. Dann kamen Anfang der oder Ende der 90er Studiengänge und Ausbildungsberufe dazu. Und du hast so klassisch Film gelernt. Wie schneidet man Film und was ist ein Achssprung? Was darf man bloß nicht machen? Ein Interview so filmen, dass die Leute nicht richtig zusammensitzen. Ja, das ist alles wichtig, aber das ist auch alles scheiße, weil die junge Generation macht das so, die hat diese Vorgaben nicht und macht das so, wie sie es fühlen. Und schneiden im Interview einfach den Satz raus und fangen mit der gleichen Einstellung wieder ein. Das hätte man vor 20 Jahren niemals an der Uni gelernt. Mach das bloß nicht. Wenn du einen Satz kürzen willst, dann brauchst du 2 Kameraeinstellungen, von einer Close-Up auf eine Totale. Da pfeifen die alle drauf. Und das ist geil, weil die Leute diese Konvention nicht mitnehmen und einfach ganz frei rangehen. Und das gibt so viel neuen Input, neue Sehgewohnheiten, neuen kreativen Input. Und ich hoffe, dass es so auch weitergeht, dass sich immer Neues entwickelt, wie auch in der Musik.
Wow, danke für deine Insights, Olli. Auf jeden Fall extrem viel gelernt gerade und ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer, nicht jeder hat das Glück, jemanden so im Bekanntenkreis zu haben, der sich damit auskennt. Und ich frage mich, oder ist es jetzt für dich, also ich weiß ja, dass du großer Musikfan bist, durch und durch, aber es ist ja natürlich auch so, du hast schon gesagt, jeder muss sich was zu essen kaufen, ist es bis zum gewissen Stück weit auch, ja, Leidenschaft geworden, also dass man das Geld als Filmemacher doch eher woanders verdient als bei klassischen Musikvideos heutzutage. Ist das fair to say oder ist das immer noch so eine Mischkalkulation?
Das ist, kann man so sagen, aber das ist, glaube ich, ganz individuell. Für mich ist es so, weil das für mich nicht einfach ein Job ist, ein Musikvideo zu machen. Ich sage eher nein zum Musikvideo, wenn ich den Song gar nicht spüre und keinen Bock drauf habe, weil ich dann auch nicht alles geben kann, weil eben die Budgets dann auch nicht so groß sind, dass man sagt, ja, ist mir jetzt egal, dafür ist das so viel Schmerzensgeld, dass ich eine Sorge weniger habe. Da bin ich vielleicht auch gar nicht, also es gibt bestimmt die das abgebrühter sehen, muss es auch geben. Das ist ein unternehmerisches Denken. Das habe ich nicht auf dem Aspekt bezogen im Musikvideo. Da ist immer so, da macht das bei mir, setzt das aus bei mir und das Bauchgefühl und die Leidenschaft überwiegt. Natürlich bleibe ich noch an den Zahlen dran und habe das alles im Blick. Aber ich denke dann nicht mehr ganz so rational, weil viel Leidenschaft mitspielt. Und im Allgemeinen ist es wahrscheinlich bei den meisten so, weil das, was man für Musikvideos oft abliefert, ist nicht im Verhältnis zu dem Budget, was man dafür kriegt. Das sind aber die Entscheidungen von uns Regisseuren und Produzenten, weil wir dann ja sagen, ja, dann lass uns doch von unserer Gage mehr reingeben und was Geileres machen. Oder eben, ja, lass uns den Standard abspulen und dann wird das halt ein Lala-Video. Und das will ich nicht und das wollen viele nicht, so, die an diesen Kunstfilmen arbeiten.
Ja, das ist interessant zu wissen. Ich glaube, das stellt sich soweit niemand vor, dass Leute Teil ihrer Gage aufgeben, um das Video geiler zu machen. Ich denke, das ist auf jeden Fall eher unverbreitet, dieses Wissen.
Ja. Ja. Gibt es doch dieses geile, die geile Anekdote von, ich glaube, ist das Terminator 2 oder so, wo es sagt, so alter Leute, es ist schon so mega teuer, der Film, so und so, ist mir egal. Ich will, dass noch ein Hubschrauber explodiert und Schwarzenegger sagt, er ist mir, dann zeige ich den selber, ist mir völlig egal, hier explodiert heute noch ein Hubschrauber oder ich gehe nach Hause. Ja. Ich wünschte, alle würden so arbeiten. Olli, tausend Dank für deine Zeit, Alter. War richtig geil, mal wieder was von dir zu hören und dann auch noch so informative Insights. Ja, danke, danke, danke für deine Zeit und auf bald.
Danke auch, gut. Auf bald.
Ciao, ciao.
Ciao.
So, wie wir hören konnten, ich meine, wissen wir natürlich auch alle, dass der Markt und die ganze, ja, die Situation sich offensichtlich extrem verändert hat. Jeder kann eigentlich im Prinzip heute Musikvideos machen, ganz, ganz offensichtlich. Man braucht keine Millionen mehr, man braucht keine Tausenden mehr. Man kann eigentlich, jeder kann heutzutage Musikvideos machen. Das Format YouTube war der große Liberator. Jeder kann irgendwie seit Ewigkeiten schon, seit wann gibt es YouTube? 15 Jahre oder so jetzt so, kann halt einfach sein eigenes schaffen und machen und Veranstaltungen ins Internet hochladen. Und natürlich produzieren auch immer noch viele Bands klassische Videoclips. Aber es ist halt viel mehr in so Video on Demand übergegangen. So, du kannst halt dir aussuchen, was du anguckst. Du wirst nicht mehr überrascht. Früher so durch das klassische Musikfernsehen, genauso wie Radio heute immer noch, schaltest du ein und du weißt nicht, was kommt. Und das ist was für mich immer die Magie ausgemacht hat. Und dementsprechend, keine Ahnung. Wie hältst du das? Du machst ja, oder mit deinen Bands hast du ja auch Musikvideos gemacht. Schon früher schon mit War from a Harlot's Mouth und so. Was war der Antrieb zu sagen, ey, wir machen jetzt ein Musikvideo, was habt ihr euch davon versprochen und wie ist es gelaufen, wie wurde das angenommen?
Also meine Erfahrungen mit Musikvideos sind eigentlich bei fast jedem Video, was ich gedreht habe in meinem Video, komplett verschieden. Ich fange am besten mit dem aktuellsten an. Wir haben jetzt ja mit Nightmare dieses Jahr zwei Videos gedreht und das war das erste Mal, dass wir komplett DIY alles selbst gemacht haben. Und ich muss sagen, dass das eigentlich, naja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Weil eine geile Idee zu haben, ist einfach. Eine geile Idee umzusetzen, hängt dann schon von ganz anderen Faktoren ab. So. Und wir haben
wahnsinnig schwer.
Auf jeden Fall, ne? Also Räumlichkeiten zu finden oder was auch immer. Also da kann es schon hapern so. Und wir haben ein Video gemacht für den Song Taufbefehl, wo glücklicherweise alles funktioniert hat, was wir uns vorgenommen haben. Ich hatte irgendwie die Idee, dass wir ein Video machen, so eine Art Performance-Video, was so super abstrahiert ist, so ein bisschen beeinflusst von Kraftwerk, sowas wie Tubeway Army und Joy Division, aber auch ein bisschen tatsächlich ein schöner Flashback. Ich fand das In Bloom Video von Nirvana immer geil. Ja, dieses steife, extrem geposte, es ist ja natürlich auch eine Persiflage, aber ne, diese Art und Weise, so eine Persiflage auf eine Performance zu machen, fand ich irgendwie cool. Und ja, da war dann echt die Idee war so, okay, wir müssen so ein Video machen mit einer ganz weirden Performance, wir brauchen aber einen geilen Raum. So, ne? Und wir hatten da das große Glück, dass Sandy diese Freimaurerloge in unserer Nachbarschaft entdeckt hat, die diesen spektakulären Raum hatte und haben es tatsächlich geschafft, da reinzukommen. Lange Rede, kurzer Sinn, es war echt so, wir sind damit, hier unser Gitarrist Keith hat Kameras, der ist damit angerückt, die Grundidee stand, aber war nicht weiter ausgescriptet und wir haben uns dann vom Raum inspirieren lassen und diese Szenen, wo wir da auf diesen Stühlen sitzen mit diesem Globus in der Hand und so, das ist halt echt alles so Schwachsinn, der uns da so spontan eingefallen ist, aber das war echt so meine Erfahrung, eine DIY-Erfahrung, wo von vorne bis hinten irgendwie vom Konzept bis zum Ergebnis eigentlich mal alles geklappt hat so. Und beim nächsten Video, Hammer of Desolation, war es genau andersrum. Das war ein Notlösungsvideo, weil ich eigentlich tatsächlich mit Sturmhauben und Vorschlaghammern in öffentlichen Plätzen auftauchen wollte mit so versteckten Kameras und so, dass wir halt in Portland über irgendwelche City-Blocks gehen in diesem Aufzug und ja, da hätte das Wetter mitspielen müssen und natürlich, man hätte ein bisschen mehr...
Portland ab und zu ein bisschen schlechter.
Ja, eigentlich, naja, ich wollte ja schlechtes Wetter, aber es gab dann zu dem Zeitpunkt kein schlechtes Wetter, als wir das Video gemacht haben.
Egal wie man es macht, man macht es falsch.
Absolut, ja. Und dann der nächste Punkt ist natürlich, es wurde immer knapper. Wir hatten das Datum, wann wir es drehen mussten, rückte näher, weil das Single-Release-Date irgendwie angeklopft hat. Und ja, wir haben uns dann dazu entschlossen, das alles in einem geschlossenen Raum zu machen und ein bisschen simpler zu machen. Aber da gab es eigentlich auch eine sehr, sehr, sehr aufwendige Idee, die einfach nicht durchführbar war. So. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist diese DIY-Videos machen, wie du gerade angesprochen hast. Das ist heutzutage auf jeden Fall einfacher und man kann auch mit einfachen Mitteln wirklich cooles Zeug machen. Keith hat gute, sehr, sehr gute Kameras, muss ich sagen, womit man schon wirklich auch legitimes Zeug drehen kann. Aber wir hatten wenig Hilfe, wir haben extrem wenig Geld ausgegeben. Ja, wir haben uns eine Person zur Hilfe dazu geholt und ja, eben in dieser Freimaurerloge, die wollten halt $200 von uns haben, dass wir dann Tag
drehen konnten.
Ja, super billig halt, ne, ist irre. Und ein paar T-Shirts, weil da so ein paar Metalheads in dieser Freimaurerloge waren. Natürlich haben die uns dann auch voll gelabert und wollten uns rekrutieren, aber ist natürlich abgeprallt an uns wie nix.
Falsch, das ist die falsche, wenn man eine Einladung kriegt, Freimaurer zu werden, dann nimmt man die gefälligst an, Simon. Du musst noch so viel lernen.
Ja, damit ich in dieser Bruchbude mit denen zusammen Zigarre rauchen und Schach spielen kann. Ey, nein, danke. Ich habe keinen
Bock drauf. Klingt alles super, aber gut, Geschmäcker sind unterschiedlich.
Jeder Jeck ist anders, ja.
Jeder Jeck ist anders. Aber du hast da was Wichtiges angesprochen. Geld und Räumlichkeiten. Mit der Räumlichkeit hast du bei dem Video von Taufbefehl natürlich total recht. Sobald man einen geilen Raum hat oder ein Setting, wenn man so will, was nicht alltäglich ist oder wo die normale Zuschauerin oder Zuschauer halt nicht jeden Tag hinkommt, wo das so ein bisschen so ein Aha-Effekt ist, dann kann man auch einfach ein Performance-Video hinlegen. Wir haben das gut hingekriegt bei unserem Video zu Odysseus. Ist ja halt auch dieser ultra-sicke Raum, den wir da gefunden haben. Und der Rest ist einfach, ja, okay, dann zieht man halt sich noch ein bisschen irgendwie abgefuckte, komische, weirde Klamotten an, die so ein bisschen zum Setting passen und dann ist der Drops gelutscht, dann ist die Kuh vom Eis. Total geil. Da brauchst du natürlich jemanden, der das vernünftig einfängt, damit das auch geil aussieht, ne, so, also das muss natürlich gut geschnitten werden, wir schneiden das natürlich nicht selber, aber die Idee dahinter, die Idee für die Musikvideos kommt im Normalfall von mir. So, das ist ja auch immer die Sache. Nicht, weil ich das besser kann als andere, aber jeder hat halt immer so in seiner Band so eine Aufgabe und die vielen, viele kreative Sachen so fallen bei mir immer in den Schoß. Und ich denke mir halt Musikvideos halt gerne aus. Und wie du schon sagst, manchmal klappt es besser, manchmal klappt das schlechter. So, aber da, für mich, ich finde es immer geil, wenn man einen Aufhänger hat. So, ich mag Simplizität. Ja. Und auch nochmal zur Kohle. Also, wir haben ja zum Beispiel mit Manta mal ein Video gemacht, zu einer Coverversion von Mazzy Star. Das heißt Ghost Highway. Und das ist, glaube ich, neben dem, wir haben 100% von Sonic Youth auch gecovert. Das sind so zwei Manta-Videos, die mir vielleicht am meisten am Herzen liegen. Das eine ist, wie wir halt einfach 3 Minuten richtig scheiße Skateboard fahren. Das ist halt offensichtlich so eine Persiflage, ein Lacher. Und ich arbeite gerne mit Humor. Ich bin großer Freund von Humor. Natürlich muss das zu der Band passen, so. Aber grundsätzlich, wenn das nicht peinlich und nicht so cringy ist, finde ich Humor immer eigentlich eins der besten Stilmittel. Und bei dem Ghost Highway Video, das war auch so offensichtlich, ey, man nimmt sich da nicht zu ernst und trotzdem sind das coole Bilder geworden. Und das Ghost Highway Video hat original $7 gekostet. Das habe ich mal so ein bisschen Mathe gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so gut geworden ist wie das Scream Video von Michael Jackson, aber es ist wirklich nah dran. Und man hätte für das Budget von dem Scream Video von Michael Jackson das Ghost Highway Video von Manta 1.857.000 Mal und 142 Mal hätte man das Ghost Highway Video drehen können. Also Kids, also lasst euch nicht abschrecken von zu wenig Kohle. Also es ist ja jetzt wirklich so, die Idee muss geil sein. Und wie viel, ey, jeder hat heutzutage ein Telefon, egal ob das jetzt so ein Android oder iPhone ist. Du kannst halt einfach damit auch mittlerweile geil. Ich bin, umso älter ich werde, und das hat auch mit anderen Sachen zu tun, die wir heute auch noch besprechen, die vielleicht so mit so einer gewissen Frustration einhergehen. Wofür macht man das eigentlich oder so? So simpler die Scheiße ist, desto geiler ist das. Wir haben ja jetzt für die Pain is Forever and This is the End, für die letzte Manta-Platte auch tatsächlich nochmal richtig klassisch 3 Videos gemacht. Richtig oldschool, Promophase, alle 2 Monate neues Video. Und die Videos waren auch alle mega anstrengend zu drehen. Ich finde, die sind alle richtig gut geworden. Da steckte auch überall richtig viel Arbeit drin. Aber extrem anstrengend. Ich würde mich freuen, wenn zukünftige Videos nicht so anstrengend sind. Das, ich weiß nicht, ob ich da nochmal so Bock drauf habe. Also, Und bei den Videos habe ich mich wirklich hingesetzt, wochenlang, und mir genau aufgeschrieben, wie das sein soll. Und ich führe dann ja bei diesen Videos auch Regie, das möchte ich so. Ich stelle mich dann hinter die Kamera und sage, nimm das bitte aus dem Winkel auf. So, ich bin schon sehr, 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 also ich habe ein sehr klares Video im Kopf. Und manchmal ist das Ergebnis dann besser, manchmal schlechter. Ich finde, die sind alle gut geworden, aber man muss sich halt davon, du weißt ja, wie das ist, es ist wie bei einer Platte, die man aufnimmt. Man muss sich halt damit auseinandersetzen, dass das Endergebnis oft anders ist als gedacht, wenn auch nicht schlechter.
Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal so, ihr habt ja wahrscheinlich mit Manta auch, du hast jetzt die sehr billigen Videos angesprochen, aber ihr habt natürlich auch komplett mal aufgefahren, oder? Wo so richtig professionell ist. Ja,
was heißt aufgefahren? Im Manta-Kosmos heißt auffahren dann, dass das Video ein paar tausend Euro kostet. So, ne? Mhm. Das heißt aufgefahren. Oder für dich und mich sind ein paar tausend Euro natürlich ultra viel Asche, ganz klarer Fall. Ja. Das ist jetzt natürlich selbst für andere Bands, ist das immer noch ein totaler Joke, so, weißt du? Das ist,
ja, natürlich.
Wenn jetzt Sabaton oder so ein Video machen oder so, das kostet wahrscheinlich immer noch unfassbar viel Kohle. So, ne?
Ja, also
für natürlich mich dann aber auch unfassbar geil.
Ja, natürlich.
Ganz klarer Fall.
Auf jeden Fall, flawless quasi, ja. Da gibt es wirklich gar nichts dran auszusetzen an Sabaton-Videos. Für mich ist richtig auffahren schon, wenn man mal eine professionelle Videocrew dabei hat sozusagen, die so richtig viel Zeug machen und
Das hatten wir nie, wir hatten immer nur eine Person.
Ach okay, krass, ja. Also wir
immer hatten einen Kameramann und den Rest habe ich dann gesagt, mach das so. Und ich hatte das Video fertig im Kopf, habe gesagt, film uns von hier, film uns von da.
Okay, ja, wir hatten bei War from a Harlot's Mouth mal ein Video gedreht mit meinem Kumpel Florian Freund, mit dem habe ich früher Musik gemacht und der arbeitet eigentlich, der arbeitet schon immer irgendwie im Dunstkreis von Filmen und macht selber auch Filme und hat auch unsere US-Tour-Doku damals gefilmt und war mit uns unterwegs, etc. pp. Lange Rede, kurzer Sinn, der wollte mit uns dann mal so richtig ein Musikvideo drehen und das haben wir auch gemacht. Und da haben wir damals hier in Berlin im tiefsten Winter, es lag Schnee, es war arschkalt, in so einem verlassenen Garagenkomplex so Performance-Elemente aufgenommen, wo wir halt wirklich, also so richtig klischeehaft, wo wir den Song bestimmt 40 Mal durchspielen mussten, so, ne? Und da waren Steadicam-Operator und die haben, ich glaube, da gab es sogar einen Stromgenerator haben die da angefahren und es gab Catering, also da war so richtig, Flo hat so richtig aufgefahren.
Catering, geil.
Ja, weil die Leute, weil da noch Leute dabei waren, die normal an Filmsets arbeiten und bezahlt werden wollen und die verpflegt werden mussten, so sinngemäß, ne? Und das war eine interessante Erfahrung und die haben sich auch, also ich sag mal so, ich war ja nur bei den Performance-Elementen dabei, aber die haben ja auch so richtig Story-Elemente gedreht, wo die Location-Scouting und so gemacht haben. Das ist natürlich alles nur möglich gewesen, weil Flo ein guter Kumpel ist und weil der quasi das auch machen wollte, so. Aber das ist,
Warst du denn zufrieden? Findest du es geil?
Ja, ich war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall zufrieden. Wie das Video jetzt gealtert ist, ist eine andere Frage. Ich finde, es sieht noch immer gut aus.
Du siehst vor allem gut aus. Also ja, wenn ihr Simon mal in the Prime of his Youth sehen wollt, zieht euch das Video. Wie heißt der Song?
Crooks at Your Door heißt der Song, genau. Aha. Ja, da hätte ich vorher vielleicht nochmal meine Haare schneiden können vor dem Video. Das ist.
Nee, ich finde es alles perfekt. Und die Cargo-Hose, ne?
Ja, damit wäre ich jetzt wieder ziemlich hip, muss ich sagen. Also,
ist das so?
Ja, naja, hast du dich mal draußen umgeguckt in Deutschland?
Also, nee, ich habe mich aber in der Kommentarspalte von den Videos umgeguckt und ein Podcast-Hörer hat halt geschrieben, ich bin nur wegen Simons Cargo-Hose hier, über die ich geredet habe. Und das fand ich auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ja, ich habe das Video natürlich auch reingezogen. Man merkt, dass das aus einer anderen Zeit ist. Wann war das so? 2008, 9, 10?
Mhm. 2009, so. Es kann sein, dass wir...
Sieht sehr nach MySpace-Era aus, das Video auf jeden Fall.
War es auf jeden Fall auch. Es ist natürlich der Zeitraum, ja, aber grundsätzlich, ja, es ist einfach nur, ja, einfach Performance mit so Story-Elementen irgendwie. Also es war mal so ein, in Anführungszeichen, ein richtiges Musikvideo. Und Ja, war eine interessante Erfahrung und ansonsten haben wir mit WFAM nur noch ein weiteres Video gemacht und das war natürlich der komplette Gegenentwurf dazu. Da war eine Videocrew, die zur Tour gekommen ist, die wir gespielt haben damals. Wir waren auf so einer Never Say Die Tour, haben in Karlsruhe gespielt und die Grüße an Eve von Ambitious Films, die haben dann da einfach das ganze Set irgendwie mitgeschnitten mit 4, 5 Leuten und die waren halt sehr gut da drin, richtig gute Live-Footage irgendwie einzufangen. Und ich habe das Video heute nochmal geguckt. Was für eine krasse Show. So. Also die Anzahl an Stage-Divern, die da auch teilweise in den unsinnigsten Momenten an uns vorbeifliegen, ist auch der Oberknaller.
Da fällt mir auch immer wieder ein, so, das habe ich schon oft gesagt. Einfach, du hast so. Also bei dir ging das so schnell los, dass du Musik gemacht hast, dass bei den Shows auch was los war, dass da richtig Pits waren, dass da Stage-Diven waren. Alter, ich habe 20 Jahre Musik gemacht so und immer nur vor so Leuten mit so verschränkten Armen, wenn dann überhaupt welche waren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass du verwöhnt warst, weil das Produkt war ja auch richtig geil. Die Band war gut, ihr habt das ja auch alles verdient und so. Aber manchmal bin ich schon so ein bisschen neidisch, wenn ich mir sowas angucke und denke so, Alter, als Simon dieses Live-Video aufgenommen hat, habe ich schon gefühlt 40 Jahre Mucke gemacht. Alter, und da springt mal gar keiner von der Bühne. So. Außer ich selber.
Ja, das war auf jeden Fall, es war eine interessante Zeit auf jeden Fall. Und der Witz ist auch, wenn ich das heute so sehe, und bei Nightmare ist es ja auch ein bisschen ähnlich, wie du es sagst. Es ist so, bei Nightmare kommen die Leute hin und so, ja, es gibt so, es wird mit dem Kopf genickt, zustimmt sozusagen, aber es ist natürlich nicht so ein Abriss wie auf den WFAM-Touren damals. Ich muss aber auch gestehen, ich kann gar nicht sagen, dass mir eins lieber als das andere ist, aber trotzdem war dieses Video zu sehen nochmal so ein krasser Flashback, so, weil ich solche Shows natürlich auch schon lange nicht mehr erlebt habe und das war einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die Leute sich extra Mühe gegeben haben, weil sie wussten, sie landen in einem Musikvideo, wir werden es bestimmt angesprochen haben, dass wir ein Musikvideo drehen, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber es war einfach eine Bombenshow.
Hey Leute, seid mal bitte alle extra cool, die Kamera läuft.
Gebt euch Mühe, es wird aufgenommen, ja, ich weiß nicht mehr, ob wir gesagt haben, dass wir da ein Musikvideo drehen, so, ich weiß es nicht, aber ja, aber das ist auch eine interessante Sache, weil solche Sachen, habe ich das Gefühl, sieht man heutzutage mehr und mehr, ja, dass man irgendwie so geile, zusammengeschnittene Live-Performances und so weiter und sogar eher im gestauchten Format jetzt auch oft auf Social Media sieht, so. Und ich meine, dieses Video ist jetzt 13 Jahre alt oder so, ja, also das ist, hat natürlich jetzt auch schon einiges auf dem Buckel, so. Und ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ist das, was sich eigentlich so ein bisschen auch durchgesetzt hat, gerade in dem Bereich, in dem Warhammer Hallettsmouth auch früher unterwegs waren, so.
Ich glaube nicht, dass ich jemals in der Verfassung oder in der Position sein werde, dass ich richtig Kohle habe, ein Video zu drehen. Also, dass ich mir, geht dir vielleicht ähnlich, weiß ich nicht, aber jetzt egal ob für Manta oder eine andere Band, ich glaube nicht, dass ich jemals so viel Spielgeld zugesteckt bekomme, dass ich sage so, knock yourself out. So, du kannst dir jetzt hier machen, Scream Michael Jackson Video. Das wird einfach nicht passieren. Das heißt, alles, was ich in meinem Leben machen musste, egal ob das Platten produzieren, Platten aufnehmen, Musikvideos drehen und so, es war alles immer Lo-Fi. Im Nachhinein glaube ich, dass das auch ein Segen ist, weil ich gelernt habe, aus Scheiße Gold zu machen oder mit wenig viel zu erreichen. Wie gesagt, manchmal klappt das ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter oder es wird anders, als man denkt. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich finde, dass wir insbesondere für Manta nur geile Videos oder gute Musikvideos gemacht haben, weil halt klar war, ey, es gibt keine Kohle. Und du musst dir was Gutes ausdenken. Ein gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel Cross the Cross von unserem zweiten Album. Das ist so eine simple Idee. Und das ist da war ganz klar, ey, wir brauchen eine simple Idee. Okay, Irinsch und ich sind in Brooklyn unterwegs und uns verfolgen die Grim Reaper. So, das ist das Ding. Und irgendwann freunden wir uns mit denen an und werden selber zu Grim Reapern. So, das ist, ich meine, stumpf ist Trumpf. So, die Idee ist halt total, total simpel. Oder mit der dritten Platte, Age of the Absurd, da habe ich gesagt, ich habe immer davon geträumt, ey, wie wäre das, wenn man das mal so ein bisschen darstellen kann, wie Irinsch und ich eigentlich auf der Bühne spielen. Das ist auch ein Performance-Video, Irinsch und ich spielen und wir spielen so, wie wir auf der Bühne auch spielen und wenn man das gut macht, ist das auf jeden Fall richtig geil. Wir lachen jetzt gerade.
Was war das denn gerade?
Aus irgendeinem Grund fliegen hier gerade Luftballons durchs Bild. wäre auch ein geiles Musikvideo gewesen. Egal. Und da haben wir dann halt tatsächlich irgendwie, das war ganz geil. Und da ist halt die zweite Ebene, dass halt einfach so Praying Mantis, wie nennen sie so Gottesanbeterinnen irgendwie kämpfen, die so aussehen wie Irinsch und ich oder umgekehrt so. Und das ist halt, es braucht immer nur eine einfache Idee, finde ich, einen einfachen Aufhänger, um ein gutes Video zu machen. Und dann braucht man meistens auch gar nicht so wahnsinnig viel Kohle. Ja. Bisschen schwieriger wird es dann bei so Videos wie so Grim Reapin, wo ich so eine Coming-out-of-Age-Story hatte, wo Irinsch und ich mit dem BMX hier durch die Südstaaten fahren. Und da war aber so, das Ziel ist, wir fahren los, keiner weiß, was passiert. Und am Ende des Tages ertränken wir uns im Fluss hier im Moor. Ob man das jetzt versteht, was der Sinn oder Unsinn dieses Videos war, weiß ich nicht. Habe ich wirklich keine Ahnung. Was mir aber gut gefallen hat, dass die Bilder so geworden sind, wie ich mir das gewünscht habe. So mit den Drone-Shots. Und ich wollte halt so ein bisschen die traurige Seite von Florida, dieses Rural Florida, das hat ja so eine tiefe Traurigkeit in sich, die dir nicht unbekannt ist, die ich sehr schätze, wollte ich abbilden. Und ich finde, das gut geklappt. Und das hat auch nicht
trostlos.
Wahnsinnig viel, ja, trostlos. Es hat auch nicht wahnsinnig viel Geld gekostet. Aber ich hatte wie fast immer eine ziemlich fertige Idee in meinem Kopf und dann geht das auch meistens irgendwie ohne Kohle so ein bisschen. Und wenn man gar nicht kein Konzept hat, dann macht man halt einfach nur, wie du gesagt hast. Und das meine ich überhaupt nicht disrespektierlich, sondern wie du das mit dem War from a Harlot so aus Video, eben mit dem Live-Video. Wir haben ja auch Seek and Forget. Da hatten wir keine Idee. Und da haben wir auch gesagt, ey, dann lass uns doch einfach geile Live-Footage zusammenschneiden. Und das fanden die Leute richtig geil. So, und finde ich auch immer noch gut. Vielleicht das Beste oder eins der Besten, weil es halt einfach geile Live-Action. Also ich, in unserer Musikgenre oder in deinem ist es ja immer so, dass die Leute sich, glaube ich, sehr, sehr gerne einfach Live-Footage angucken, weil es halt live-orientierte Musik ist. Die ist gemacht, um sie auch live zu spielen.
Ja, du hast das ja schon gesagt.
Vielleicht, oder es verändert sich ja auch einfach. Die Leute, und es ist schwierig, darüber zu reden, ohne sich zu beschweren und ohne nur in Erinnerung zu schwelgen oder zu romantisieren und nostalgisch zu sein. Aber ich vermisse natürlich die guten alten MTV-Days und so und die großen Produktionen. Andererseits war ich da nie Teil von und werde finanziell auch nie Teil davon sein. Dementsprechend ist das so mit so einem lachenden und so einem weinenden Auge. Vielleicht ist das gut, dass man heutzutage aus Scheiße Gold machen muss. Was ich nicht so gut finde, ist zumindest ist auch eine Vermutung, dass die Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten so krass runtergeht und die Leute so dermaßen an Social Media und auf Social Media hängen den ganzen Tag und bespaßt werden wollen. Und man gibt sich so, ihr habt ja jetzt mit Nightmare auch Videos gemacht, ganze abendfüllende Videos, hätte ich fast gesagt, aber ein ganzer Song, halt richtig abgebildet in fetten Optics so. Und manchmal denkt man sich, wenn man sich dann diese Klickzahlen anguckt, auch bei einem selber, dass dann denkst du, ey, das müsste so geil geworden, das müssten viel, viel, viel mehr Leute sehen. Und das ist dann so ungerecht, dass dann irgend so eine Schrott-Metalcore-Band oder so halt einfach nur mit so einem Handy gefilmten Video hat dann mal eben 200 Millionen Aufrufe. Ich übertreibe jetzt, aber halt einfach voll krass so, weißt du? Und der Markt verändert sich einfach krass. Es ist die Frage so, werden wir in Zukunft, also es gibt ja immer noch Musikvideos, keine Ahnung, aber es wird halt für einen anderen Konsumenten gedreht, habe ich das Gefühl. Es wird halt, du musst sehr schnell überzeugen, du musst sehr schnell die Leute bespaßen, es muss sehr schnell zum Punkt kommen und die ganze Produktion verändert sich halt enorm. Wir haben von dem Seek and Forget Video von Manta gesprochen und von dem War from a Harlot's Mouth Live Video. Das Seek and Forget Video hat ein guter Kumpel von uns zusammengeschnitten, sein Name ist Vincent Grundke und Vincent hat sich das eigentlich quasi zur Passion gemacht. Der fährt mit Bands los und macht Fotos und macht Video-Footage und der sorgt ganz viel dafür, dass Bands genug Futter haben, um sie zum Beispiel eben auf Social Media zu posten, um sich darzustellen nach außen hin. Es ist anders als ein klassisches Musikvideo und das fanden wir enorm interessant und wollten da auch drüber sprechen. Deswegen haben wir natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, selbigen auch einzuladen. Deswegen herzlich willkommen, lieber Vincent.
Hey Vincent, du und ich kennen uns schon 10 Jahre, aber erzähl doch mal unseren Hörern, was du so machst, was deine Arbeit ist, wo du herkommst und wie du zu dem kommst, was du machst.
Genau, stell dich einfach mal vor, lieber Vincent. Auch hallo von mir erstmal.
Hallo an euch, danke fürs Dasein. Ja, Vincent, bekannt als Vollvincent im Instagram. Und ich mache Tourbegleitung hauptsächlich visueller Art. Also es ist vielfältigst für Social Media hergerichtete Videoaufnahmen oder auch Fotos, dass man den Leuten zeigt, guck mal, die Band ist gerade auf Tour, hier geht's gerade ab, das solltet ihr vielleicht nicht verpassen, legt los. Alles, was so bandmäßig ist, begleite ich irgendwie, aber natürlich auch darüber hinaus Konferenzen, Business-Zeug, was man jetzt nicht sieht auf meiner Seite, das passiert aber im Hintergrund, genau.
Ja, alles klar, ja. Du hast es jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen, aber ich sehe natürlich in den letzten Jahren von dir vor allem Social Media Content. Ist es so, dass du als Videograf sozusagen auch noch Musikvideos drehst oder hat es eher nachgelassen?
Es hat stark nachgelassen aus dem einfachen Grund, dass es sehr, sehr aufwendig ist und sehr viel kreative Energie benötigt, die so ein Dauerstress eigentlich nicht immer rauszuschälen ist, wenn man das halt so als Zeitding irgendwie macht. So. Aber deswegen habe ich gedacht, das ist mir nicht wert, da so viel reinzubuddeln an Energie, wenn ich das gar nicht, die Zeit nicht habe. Schlecht gesagt, aber ich sehe andere Leute, die das so krass machen, die haben die krassesten Kameras, die machen das nur, die machen nur Musikvideos die ganze Zeit. Die haben einfach so einen krassen Style drauf, dass ist schwer, da hinterher zu eilen, weil auch das Kameraequipment so komplett anders ist, als was ich brauche für Tour-Doku-Sachen. Da muss ich eher schnell aus der Hand heraus mit kleinem Besteck unterwegs sein, als mit fetten Beleuchtungen und irgendwie krassesten Cine-Kameras und Lenses. Das ist auch eine ganz andere Budgetklasse vom Kameratechniker. Da bin ich dann irgendwann rausgegangen, weil es auch im Metal schwierig ist noch. Ihr grinst schon, ihr wisst, was ich meine. Also von Budget und Anspruch extrem hoch, Budget meist nicht so hoch.
Ja, das ist also, wohl. Also was du sagst, ist eigentlich, dass es schwierig ist. Also oder lass mich die Frage anders formulieren. Glaubst du denn überhaupt, dass Musikvideos heute so wichtig sind wie vielleicht vor 10, 20 Jahren noch? Für das, um die Band überhaupt in ihrer Außenwahrnehmung abzubilden. Also früher war das ja so das Einzige, es gab ja früher kein Social Media, ne? Du bist ja auch in den 80ern geboren, du hast MTV, Viva und so ja alles mitgekriegt. Deswegen ist früher war für mich zumindest in meiner Erfahrung so, das Musikvideo war, es sei denn, es gab eine Reportage irgendwie im Print oder im Fernsehen über die Band, so die einzige Möglichkeit, so kreativ in die Außenwelt via Äther zu kommunizieren. So. Und deswegen ist die Frage, glaubst du als Profi im Game, dass das Musikvideo heute überhaupt noch so wichtig ist, wie es früher mal war? Oder ist es vielleicht sogar altbacken?
Nee, ich denke, es ist auf jeden Fall sau wichtig. Also jetzt ist die Frage natürlich knifflig gestellt. 10 oder 20 Jahre ist schon ein Riesenunterschied. Vor 20 Jahren war es extrem wichtig. Da gab es doch kein YouTube, kein MySpace gab es ja, aber Facebook weiß ich gar nicht, noch nicht so richtig. Jetzt, vor 10 Jahren war es schon weniger wichtig, Musikvideos, mehr als diesen social schnellen Content, den jetzt die Leute langsam alle auf dem Schirm haben in der Musikindustrie. Wird ja jede Band angefragt, mach TikTok-Videos. Das ist definitiv wichtiger heutzutage, präsent zu sein, konsistent, immer am Start, jeden Tag irgendwas rausballern. Ist wichtiger als Musikvideo, denke ich schon, aber so ein klassisches Musikvideo, wo du einfach so richtig reintauchen kannst und das für immer auf dem Schirm hast, was es dir künstlerisch gibt, visuell und natürlich, also das ist auf jeden Fall so wichtig.
Aber steht der Aufwand, genau wie du gesagt hast, überhaupt noch in der Relation zum Ertrag? Und mit Ertrag meine ich jetzt gar nicht das Finanzielle, sondern leider wird der Ertrag heute in Aufmerksamkeit, in Klicks und Likes und Follows und so gemessen. So. Ich habe das Gefühl, dass, oder wie ist dein Gefühl? Glaubst du, Musikvideos, wenn sich da jemand, du hast schon gesagt, okay, es gibt wenig Budget, aber die Ansprüche sind hoch und die Arbeit ist viel und du kommst da überhaupt nicht hinterher, weil du halt einfach irgendwie dein Job irgendwie anders gelagert ist. Glaubst du überhaupt, dass sich das, also jetzt mal ganz stumpf gefragt, lohnt sich der Aufwand?
Das kommt echt auf die Band und ihr Standing an. Das Ding ist, früher waren die Budgets, also 80er ja eh, da waren Millionen Budgets für Musikvideos, dann war es 100.000, also die Korn-Videos und so, das sind bestimmt 300.000, 400.000 Euro haben die gekostet, bestimmt, oder Dollar damals. Heutzutage kriegst du so ein 300.000 Euro Video für 15.000 hin, in so einer Qualität mit den Kameratechnik. Und das sind dann meistens nur noch ein, zwei, drei Leute, die das machen, anstatt riesen Kino-Crew. Oder du kriegst es sogar noch viel, viel billiger heutzutage hin. Es gibt genug Videografen, die richtig Bock haben, das für ein paar wenige Tausend oder ein paar hundert Euro zu machen. Also wenn du anfängst, solltest du immer irgendwas draußen haben, was sich Leute länger angucken können als weiß ich, ein paar Fotos auf Instagram. Da denke ich auf jeden Fall schon, da sollte man ein paar hundert Euro in die Hand nehmen oder 1.000. Muss man natürlich nicht jetzt für 6 Singles im Jahr machen, aber so weiß ich nicht, 2, 3 Videos im Jahr wäre schon wichtig.
Da frage ich mich so ein bisschen, kennst du ein Beispiel, vielleicht ein aktuelles, lass uns gerne Metal bleiben, wo dich ein Musikvideo richtig umgeblasen hat, wo du das Gefühl hast, hier wurde mal, keine Ahnung, hier wurde genau dieser Aufwand und das Geld und die Zeit wohl investiert in eine Band und der Eindruck ist auch, dass es die Band irgendwie sag ich mal, ein Stück nach vorne gebracht hat. Kennst du da irgendwie ein aktuelles Beispiel oder eher nicht?
Die Band weitergebracht. Das ist knifflig. Also es gibt unzählige saukrasse Videos, jetzt ja auch noch mit dem ganzen VFX-Kram, ganz Computer-Animated-Zeug, CGI, das ist ja mega sick unterwegs. Ist auch ein bisschen inflationär, schon zu krass und zu beliebig irgendwann. Aber es gibt auf jeden Fall Parkway Drive, machen das sehr geil eigentlich. Ich muss auch sagen, Powerwolf machen das sehr geil. Ich weiß nicht, ob die Bands das jetzt weiterbringen, weil die eh schon riesengroß waren. Kleinere Bands, ja, keine Ahnung.
Ja, weil das ist genau das Problem, was wir halt, glaube ich, alle beobachten. So, natürlich ist das easy für große, etablierte Bands halt jetzt krasse Filme, Musikvideos an den Start zu kriegen, sondern es geht darum halt natürlich, dass bei unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch viele Leute sind, die selber Musik machen und die fragen sich halt, ey, okay, du zahlst deinen Proberaum, du zahlst dein Van, um irgendwie Konzerte zu spielen, so nehmen wir jetzt wirklich irgendwie ein paar Riesen in die Hand und machen ein richtiges Musikvideo, so, das ist halt so ein bisschen die Frage, so, weil du bist derjenige, den kennen halt viele Leute davon, dass du halt eben Tourneen begleitest, du lieferst extrem viel Content, der zurechtgeschnitten und vorgefertigt für Social Media ist. Da muss es ja einen Grund für geben. Sind das die Bands, die das wollen, oder sind das die Labels, die das wollen, oder ist es halt einfach eher die Zielgruppe, die das will, dass die Leute einfach überhaupt, deswegen auch meine Eingangsfrage so, braucht es überhaupt noch das klassische Musikvideo, oder wollen die Leute halt sowieso nur irgendwie wenige Sekunden bespaßt werden, bevor sie weiter swipen und sich irgendwie Content von der nächsten Band angucken. Das ist so ein bisschen meine Frage. Was würdest du empfehlen, wie man sein Geld, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren oder halt auch sich darzustellen, wie investiert man das am besten als junge Band oder als Band, die halt eben nicht wahnsinnig viel Kohle hat, wie eben benannte Bands von dir eben?
Also ich muss aber den Wert rausschälen vom Musikvideo. Also zum Beispiel bei Nightmare weiß ich, ihr habt dieses Metropolis-artige Video gemacht. Das bleibt einfach im Kopf, das verbindet sich mit der Band. Ich weiß, das ist der Look, das ist es. Oder ihr, Hanno, ihr mit Manta, wo ihr den Sensenmann da entkommt oder so. Das sind einfach so Sachen, das ist die Band auch. Das ist nicht nur die Musik, die ich irgendwie bei Spotify höre oder so. Oder andere Sachen, die besser bezahlt sind. Aber das denke ich schon, dass das sau wichtig ist ab einem gewissen Punkt. Aber davor, wenn man anfängt, kann man sau vieles selber drehen mit dem Handy. Die haben alle geile Handys mittlerweile. Das sieht sick aus. Die können irgendwas im.
Mein Handy kann gar nicht.
Ist kein Smartphone, oder?
Nee, ist so ein typisches 90er-Jahre-Drogendealer-Flipphone, aber egal. Erzähl weiter, bitte.
Das ist aber geil und auf jeden Fall gesünder. Also das kannst du alles mitfilmen, was Backstage abgeht, wenn du jetzt nicht irgendwelche Hampelmänner machst und jetzt zu lustig auf. Kommt drauf an, was für Musik du machst halt, aber du kannst so viel mitnehmen. Das war auch damals bei WFAM, weiß ich noch genau, wie. Ich glaube, Simon, weiß nicht, ob du auch gefilmt hast, Paul hatte viel gefilmt, ich glaube, Nico hatte auch ein bisschen. Da war die irgendwie die erste US-Tour und das ist so nachhaltig in mir drin geblieben, dass da so eine Band aus Deutschland in den USA tourt und ich sehe die in Grand Canyon oder irgendwas, das war einfach so krass, irgendwie das zu sehen, dass man die Leute mitnimmt, genau.
Ja, wir hatten tatsächlich jemanden dabei, mein Kumpel Florian Freund, schöne Grüße, der arbeitet nämlich auch im Filmbusiness, der hat auch ein Musikvideo von uns gedreht, Crooks at Your Door damals, und da mit dem habe ich früher Musik gemacht und der wollte mit in die USA kommen und hatte ja eine verhältnismäßig anständige Kamera dabei irgendwie und hat halt tatsächlich das mit, also auf Ansage in Anführungszeichen dokumentarisch begleitet. Also das war tatsächlich gar nicht so spontan oder so mit, wie soll ich sagen, mit Handys haben wir da nichts gefilmt. Aber ja, wir waren da, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, der Grund war, dass wir auch gerne Band-Dokus gesehen haben zu dem Zeitpunkt. Und dann war das so eine einzigartige Situation quasi und wir wollten das ausnutzen. Und Flo hatte Bock und so ist es schnell um uns geschehen. Du warst ja damals bei uns es ist jetzt übrigens genau 10 Jahre her, Vincent, die WFAM-Abschiedstour. Da warst du ja ein bisschen in anderer Funktion dabei. Du hast vor allem für den Metal Hammer irgendwie einen Tourbericht geschrieben. Aber deine Arbeit grundsätzlich, die du auch heute machst, hast du ja damals eigentlich auch schon angefangen. Würdest du sagen, dass sich deine Arbeit in den letzten 10 Jahren irgendwie, grundlegend verändert hat, oder warst du zufällig einfach relativ früh dran mit etwas, was heute mehr denn je gefragt ist?
Ich komme ja aus dem Musikjournalismus, wo ich genau geschrieben habe, dann eher über die Touren oder Konzertberichte oder Interviews. Und das war irgendwann nicht mehr so gefragt wie in den 90ern oder 2000ern. Und das hat sich natürlich auch im Honorar wiedergespiegelt, ehrlich gesagt. Und dann war irgendwann der Punkt, dass ich sagen musste, das geht halt, das geht so nicht. Dann muss ich umswitchen auf das, was irgendwie aktueller ist. Und das ist nun mal visueller Kram. Das war damals nur Fotos, habe ich nur Fotos. Und das war erst 2016 oder 17, also erst 3-4 Jahre später, okay, nachdem ich bei euch Fotos gemacht habe. Also da habe ich noch gar nicht an Fotos machen gedacht, als ich bei euch war. Das war nur Zufall, dass ich die mit hatte, weil ich irgendwas noch dem Metalhammer geben wollte, genau.
So, verstehe,
also,
ja.
Also es war schon eine bewusste Entscheidung, das umzuswitchen auf Fotos. Und Video kam eher zufällig, weil irgendjemand mal gefragt hatte, können wir ein Video machen? Ich hatte keine Ahnung, lass machen, okay. Und dann ist das mittlerweile das gefragteste Ding überhaupt. Also mehr als Fotos bei weitem, auf Tour auch.
Video-Content, einfach.
Video-Content, ja.
Ist es denn, hast du denn von den Auftraggeberinnen und Auftraggebern denn sofort die Ansage, ey, bereite das so auf oder fange das so ein? Also es ist, dass wir wollen das halt in erster Linie halt eben über Social Media. Du hast jetzt schon TikTok erwähnt. Ich muss sagen, dass ich mit TikTok überhaupt nichts am Hut hat. Also das ist bei uns halt Simon, der total im TikTok-Game ist. Schade, dass ihr sein Gesicht nicht sehen könnt. Das war es mir jetzt kurz wert. Ich glaube, Simon ist auch nicht so im TikTok-Game. Machst du denn viel auch für die Plattform, jetzt wo wir dabei sind? So, für mich ist das so ein rotes Tuch, TikTok. Ich habe da natürlich extrem viel Vorurteile, die wahrscheinlich auch stimmen. Ich weiß aber, dass es bei manchen Musikrichtungen total wichtig ist. Und es kommt wahrscheinlich auch auf die Altersgruppe der Zielgruppe an. So, ne? Aber kriegst du da klare Ansagen, ey, wir wollen das für das und das und das Format verwenden, bitte bereite das direkt so auf. Hier, Reel das, Post hier, weißt du, wie ich meine?
Ja, also ich muss auch sagen, TikTok ist bei mir. Ich bin auch nicht so drin im TikTok-Game, keine Ahnung. Es gibt so viele neue Plattformen, gehört, ja. BeReal. Nee, also nee, ich selber nicht so wirklich. Ich kenne mich auch nicht so gut mit den Algorithmen da aus. Aber es gibt Bands, die jetzt fragen, genau, kannst du TikTok-Content für uns machen? So, also das sind dann so wirklich schnelle Sachen, die sofort zum Punkt kommen. Innerhalb der ersten 3 Sekunden siehst du wie eine volle Crowd, eine Wall of Death, irgendein Kostüm-Change oder so, also diese klassischen Videosachen. Aber an sich ist es meistens eher, kommst du mit, machst Fotos und Videos und dann muss ich so ein bisschen rausfinden, was das dann genau gemeint ist. Das ergibt sich meistens auch, wenn man erstmal die Leute kennenlernt, weil wie die stilistisch drauf sind. Oder die sagen halt, genau, wir brauchen heute Abend ein Reel von der Show, also über Nacht dann halt. Das ist wichtig, dass da gleich ein Video rauskommt, am Anfang der Tour gleich zeigen, was abgeht. Oder manche sagen, wir wollen nur Fotos, also es ist komplett unterschiedlich. Jedes Mal.
Ist die Aufmerksamkeitsspanne der Leute durch Social Media deutlich runtergegangen und ist das auch ein Punkt, der dazu beigetragen haben könnte, dass die Leute vielleicht jetzt nicht gezielt nach Musikvideos suchen, sondern eigentlich eher daran gewöhnt sind, dass sie morgens, wenn sie aufwachen, ihr Telefon in die Hand nehmen und halt einfach von zig Bands ein Überangebot ist von Social Media Content, wie du schon gesagt hast, innerhalb der ersten 3 Sekunden Wall of Death bitte so, sonst swipe ich direkt weiter. Ist das so, dass das vom Kundenstamm, von der Zielgruppe, wer immer das sein mag, die Aufmerksamkeitsspanne halt massiv nach unten gegangen ist. Klingt wie ein altes Vorurteil von einem alten Mann, aber ist da was Wahres dran?
Also ich glaube, es ist generell so, das hat jetzt gar nicht unbedingt was mit Musik zu tun. Es ist einfach Internet und die ganze Information, die du heute kriegst, du kriegst aber die ganze Welt. Wir kommen ja gar nicht mehr hinterher, irgendwas aufzunehmen, weil wir von allen Seiten neue Sachen kennenlernen. Selbst jetzt, also ich will jetzt nicht den Krieg in den Mund nehmen, aber es sind so viele Sachen, wo du einfach keine Ahnung hast. Die kommen auf einmal jeden Tag was Neues auf dich zu und du musst dich damit auseinandersetzen. Oder auch wenn du bei Social Media durchscrollst, dann ist einfach, du siehst Dinge, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast. Leute spielen auf dem Eis Tennis und alle möglichen Sportarten, die du noch nie gesehen hast. Das ist einfach, ich glaube, dass die Informationsflut heute das einfach bedingt, dass du weniger Zeit investieren kannst in Dinge. Dass du einfach sagst, okay, ich will jetzt nur einen kurzen Einblick, weil ich muss schon wieder die nächste Information aufnehmen.
Ja, aber musst du die nächste Information aufnehmen? Also musst du ja, zwingt dich ja überhaupt keiner zu. Also ohne jetzt das Gespräch in eine andere Richtung lenken zu wollen, aber das ist genau das Ding, so, ne? Muss man ja überhaupt nicht. So, das ist, obliegt ja dir selber. So, aber deswegen meine Frage. Ich habe das Gefühl, dass viel Social Media Content auf FOMO basiert, dass man Angst hat, irgendwas zu verpassen und deswegen mega schnell versucht, ganz, ganz viel aufzunehmen. Hast du denn das Gefühl, dass du manchmal, wenn du den Content aufarbeitest, so dass du gar nicht in volle in der Fülle das abbilden kannst, was du gerne abbilden würdest? Oder bist du da mittlerweile auch so versiert, dass du so ein scharfes Auge drauf hast, dass du genau weißt, wie man in wenigen Sekunden irgendwie die Highlights des Tages, der Nacht, des Abends irgendwie auf den Punkt bringt?
Zuletzt, nee, also das, ich denke auch, ich bin da so in so einer Mittelgeneration, also die jungen Leute wissen, die haben so krass drauf. Ich habe mit ein paar Influencerinnen jetzt gedreht, die wissen sofort, was sie brauchen, zack, zack, ist das drin, sofort Action, was funktioniert. Die Algorithmen kenne ich nicht so gut, ich bin so in der Mittelschicht, so irgendwie versucht das noch so rauszufinden. Klar, Wall of Death und Action, Moshpit, es geht ab, aber es, man muss schauen. Und ich bin halt auch kein Digital-Marketing-Typ, der das irgendwie auswertet anhand von Zahlen und kenne mich da jetzt. Und ich weiß auch nicht die Interna von den Bands, was die dann generell an Zahlen aufrufen. Also man findet so raus, sieht so ein bisschen, also dass ich es immer weiß, würde ich nicht sagen. Und ich tendiere auch lieber zu mehr zeigen und auch wenn das gegen den Algorithmus spricht, lieber doch nochmal ein paar, also deepere Szenen als nur Actiongeballer.
Hm, verstehe,
das ja. Das war die erste Frage.
Ja. Du hattest jetzt, du hast es gerade schon mal kurz angesprochen, dass du die Statistiken nicht so verfolgst, aber das hätte mich jetzt zum Beispiel tatsächlich interessiert, ob man ob ablesbar ist, dass diese Art von Content A, weil sie gefragt ist und B, wenn du natürlich auf Tour bist, haben die Bands ja den Luxus sozusagen auch täglich von dir diesen Content geliefert zu bekommen. Es würde mich natürlich schon interessieren, ob man da so ein bisschen dran ablesen kann, ob auch für die Band dementsprechend Social Media besser funktioniert. Also ganz stumpf gesagt, generiert es mehr Follower, generiert es nachher wirklich mehr Aufmerksamkeit oder ist es nach 3 Tagen so, dass die Algorithmen merken, okay, ihr kommt jetzt quasi jeden Tag das gleiche in einminütiges Video mit Action-Shots und das Ganze dann schon wieder gedrosselt wird oder so. Also das hätte mich interessiert, aber wenn du es nicht so richtig mitverfolgst, oder kriegst du da
Feedback? Ich kann schon, doch. Ich kann eine Sache sagen, ja, wenn du zum Beispiel jetzt ein aufwendiges Reel produzierst, die ganze Show filmst und daraus die allerbesten Szenen in einer schönen Dramaturgie aufarbeitest und dann hast du 1 Minute hochproduziertes Zeug und das wird wahrscheinlich nicht so oft gesehen, wie wenn du 10 Sekunden mit einem iPhone in die Wall of Death hältst. So, das wird auf jeden Fall mehr ausgespielt, auch bei Instagram. Weil die Algorithmen einfach, ja. Also das kann jeder, das kann jede Band machen, ja. Genau. Natürlich ist so eine 8 Sekunden Wall of Death spannend und folgt dem Trend der kurzen Aufmerksamkeitsspanne, ist aber auch nicht immer das Maß der Dinge. Nur weil jetzt immer die Quote gut ist, heißt das ja nicht, dass die Kunst dementsprechend so dargestellt ist, wie sie vielleicht soll von der Band. Die muss ja ihren eigenen Stil finden, ihre Kunst so darstellen, dass es eine eigene Sprache spricht und das wird ja unbedingt nicht immer am Anfang so krass angenommen, wie jetzt zum Beispiel bei Mathcore-Bands wie WFAM oder Dillinger Escape Plan. Es hat eine ganze Weile gedauert, ehe sich die etablieren und aufbauen und diese Kunstform etablieren. Da muss man schon ein Mittelmaß finden, seine eigene Kunst darzustellen, aber irgendwie auch gewisse Tools der Trends vielleicht nutzen, um zu den richtigen Leuten zu gelangen.
Wir hatten neulich ein Meeting mit so, das wurde von der Plattenfirma arrangiert, so, weil wir sind sehr Social Media faul hier bei Manta, so, also alle kotzen immer im Strahl, dass wir so wenig machen und hast du nicht gesehen und da wurden uns auch so ein paar Sachen aufgezeigt und ich kann das auch total verstehen, weil ich meine, jeder will ja verkaufen, jeder will sich darstellen, jeder will sein Produkt an den Mann und Frau bringen, es ist so, aber ich fand das auch krass und da wurde uns halt auch noch viel nüchterner eigentlich gesagt, was du auch gerade gesagt hast, ey, das ist total toll, dass du da halt gerade den Eiffelturm baust und das total schön abbildest in so einer Mini-Doku, so, weißt du, aber die Leute wollen halt irgendwie innerhalb von 3 Sekunden muss die Kuh fliegen und das Video muss auch nicht länger als 7 Sekunden sein, gib ihm, so, ne? Ist schon krass, ich weiß nicht, ob ich das jemals so hinkriege, aber ich glaube, das sind die Realitäten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, Simon. Vielleicht sind wir natürlich mit unserem Mammut-Podcast so immer schön jede Woche oder jede zweite Woche mit 1,5 Stunden so, vielleicht hören wir uns die Leute auch nur in den ersten 7 Sekunden zu und hängen dann direkt wieder auf, keine Ahnung.
Da kommt ja auch die Punchline immer schon, also eigentlich, wenn die Punchline vorbei ist am Anfang, kann man wieder Stopp drücken.
Die Leute hören sich das wegen dem geilen Intro-Smasher an und dann wegen dem Intro-Gag und dann ist eigentlich vorbei und dann wird eh nur noch gelabert von seit 2 alten, echt langweiligen Typen. Vielleicht kommst du mal vorbei, Vincent, und machst so eine schöne Videoreportage, wie wir halt einfach Simon in Portland und ich in Florida sitzen und halt einfach unsere Podcasts aufnehmen. Machen wir eine schöne 4 Stunden 6-Teile-Doku draus.
Eine 12-Sekunden-Doku.
Ja. Oder so reicht auch, nee. Ja.
Aber Hanno, um dir vorhin noch da weiterzuführen, du hast noch gefragt, also deswegen meine ich, junge Bands können einfach irgendeinem Crewmitglied so ein Handy mal in die Hand drücken und sagen, hier, mach mal in der Show 10 Sekunden irgendwas oder länger mal irgendwas mitfilmen und dann kannst du daraus vielleicht auch ein Musikvideo schneiden, ohne meinen Berufsstand jetzt also abzuwerten, sag ich mal, aber du kannst vieles selber machen. Also als Band nicht, du bist hast genug zu tun im Kopf als Band selber, als Bandmitglied, aber gibt es irgendjemand in die Hand und dann kannst du trotzdem genug mehr Reichweite erzielen. Und ich denke schon, dass das die Band krass pusht.
Also wenn ihr mir euer Handy in die Hand gebt, seht ihr es auf jeden Fall nie wieder. Am besten noch ein bisschen Geld fürs Bier und dann habe ich ein Handy und ein Bier und gehe direkt nach Hause.
Also ich würde auf jeden Fall jedem Künstler und jeder Künstlerin raten, jemanden mitzunehmen, der von außen den Blick einfangen kann, die Chemie, den Stil, die Kunst. Aber solange das am Anfang natürlich noch nicht im Budget steckt, dann kann man echt sehr viel selbst in die Hand nehmen.
Vincent, hast du noch eine Frage, Simon? Oder also ich bin bedient mit freshen Social-Media-Infos hier.
Ich bin eigentlich auch total versorgt, ja. Ich würde sagen, alle meine Fragen sind beantwortet und ich fühle mich deutlich schlauer als noch vor 30 Minuten.
Also checkt ihn aus, falls ihr ihn nicht kennt. Also das dürfen wir jetzt auch machen. Voll Vincent heißt der gute Kollege bei Instagram. Macht fantastische Bilder, aber auch fantastischen Videocontent. Hat schon viel für Manta gemacht. Simon kennt ihn noch schon viel, viel länger. Also vieles, was ihr von Manta auch schon gesehen habt, kommt auch aus der Hand von Vincent tatsächlich. Danke dafür nochmal. Und es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein. Und aber auch fernab davon, schön, dich hier mal im Gear of the Dark Kosmos begrüßen zu dürfen. Und vielleicht auch nicht das letzte Mal. Und schön, dass du da warst. Und vielen, vielen Dank für deine Insights und deine Zeit.
Ja, nächstes Mal nehmen wir dich mit zur Gear of the Dark Podcast Tour. Kannst du dann die Wall of Death filmen.
Haust du rein, Vincent. Bis später.
Mach's gut, ciao.
Danke euch. Eine große Ehre. Danke. Danke.
So, da besten Dank an Vincent. Alter, richtig viele Profis hier heute im Spiel. Also danke nochmal für die Insights. Und wie ist das bei dir, Simon? Also Status Quo 2023, 2024 steht vor der Tür. Wenn du dir das alles so anhörst und die Entwicklung des Marktes, ein schlimmes Wort, so anguckst, wie sieht es aus? Was denkst du für dich selber, für deine Band, für deine Pläne? Lohnt sich das noch für dich, richtig Musikvideos zu machen? Bist du auch, also das ist meine erste Frage und die zweite ist, bist du frustriert oder enttäuscht, wenn du so viel Mühe in so ein Musikvideo packst und es gucken dann halt nur im Vergleich relativ wenige Leute? Ist das frustrierend für dich?
Nicht so wirklich, muss ich gestehen. Ich glaube, ich habe irgendwie über die Jahre gelernt, und das gilt besonders für Nightmare, Geduld zu haben. Geduld mit Ergebnissen. Ja, ich sag mal, mit War from a Hardest Mouth waren wir früher sehr verwöhnt, weil vieles schnell ging. Aber die Zeiten haben sich natürlich geändert und die Klickzahlen sind überall, lassen überall nach, auch bei größeren Bands. Und von daher, für mich ist das allerhöchste Ziel eigentlich immer, mich kreativ irgendwie auszudrücken. Und wenn ich eine geile Videoidee habe, und so war das halt jetzt bei dem Album, wir hätten nicht zwei Videos machen müssen, wir wollten zwei Videos machen. Ja, das war einfach so, wir hatten da einfach Bock drauf und dadurch, dass wir dazu in der Lage sind, es DIY auch komplett durchzuziehen, haben wir uns die Arbeit halt gemacht. Und ich sag mal, die Klickzahlen sind jetzt irgendwie nicht wahnsinnig, stehen auch interessanterweise eigentlich in keinem Verhältnis dazu, wie sehr sich unsere Streaming-Zahlen verbessert haben, wie sehr sich unsere Verkaufszahlen verbessert haben. Da hat man tatsächlich fast das Gefühl, die Musikvideos hatten fast keinen Einfluss darauf. Aber ich gucke mir das so an und denke mir, naja, selbst wenn das ein Bruchteil von den anderen Zahlen ist, es ist immer noch, ja, keine Ahnung, ich glaube, Taufbefehl hat unter 20.000, das andere vielleicht irgendwie gut 10.000. Das ist, man ist so verwöhnt, man denkt, es ist nicht viel, aber gleichzeitig denke ich mir, Alter, wenn das Video 18.000 Mal oder 20.000 Mal gesehen wurde und davon ein gewisser Anteil sagt, oh krass, ich will jetzt die ganze Platte hören, dann ist es irgendwie schon ein Gewinn. Und vor allem, wenn der Grund dafür ist, dass der visuell oder audiovisuell einfach so viel Input bekommen hat oder so guten Input bekommen hat, dass er dann Bock auf mehr Mucke hat, so, dann ist das für mich ein gerechtfertigter Erfolg. Wenn jetzt ein Musikvideo 300 Klicks hätte, dann würde ich es mir vielleicht auch zweimal überlegen, ob ich da ganze Tage Arbeit reinstecken würde. Aber am Ende des Tages ist es mir wirklich am wichtigsten, irgendwie eine kreative Vision abbilden zu können und damit auch Spaß zu haben. So, ne? Ich glaube zum Beispiel, und das sage ich jetzt abschließend, ich glaube zum Beispiel, dass das Taufbefehl-Video, dass viele Leute das viel ernster genommen haben, als unser Motiv war, so, ja. Und natürlich haben sich auch viele Leute gefragt, warum machen die ein Video in der Freimaurerloge, so, ne? Das ist halt echt so, ohne Scheiß, als ich mir Gedanken gemacht habe zu diesem Video, musste ich lachen, so. Ich dachte einfach, ey, das ist cool, das wird Spaß machen, hier was Unorthodoxes im Metal-Kontext zu machen. Und am Ende ist es doch irgendwie relativ Metal-mäßig geworden, so. Aber keine Ahnung, es ist so eine Mischung aus Spaß, kreativer Verwirklichung und im Endeffekt, wenn es sich eine okaye Anzahl Leute anguckt, whatever, alles cool für mich, so. Ja, es kann, keine Ahnung, es kann nur besser werden oder auch nicht. Und wenn es deutlich schlechter wird, dann lässt man es halt irgendwann. Aber solange es Spaß macht...
Das stimmt natürlich, solange es Spaß macht und man sich selber kreativ verwirklichen will, ausleben will, ist das natürlich alles legitim und gerechtfertigt. Wenn man das aber so ein bisschen als Marketing-Tool sieht, weil man damit sein Geld verdient oder sonst was, finde ich, also mit Verlaub, also wenn du zum Beispiel sagst, so, ich habe gelernt, dass Erfolg Zeit braucht oder so, ja, wenn du das Große und Ganze siehst, vielleicht, wenn du aber glaubst, dass das Video nochmal total an Fahrt aufnimmt und dann mehr Klicks bekommt,
ja, ja.
Genau, das glaube ich ist sehr naiv. Ich glaube auch nicht, dass du das gemeint hast. Ich will nur sagen, so, wenn ich mir jetzt angucke bei so einem Manta-Video zum Beispiel, das wird dann, guck mal, Cross the Cross wurde jetzt, glaube ich, 500.000 Mal geguckt. Das ist natürlich cool, das ist richtig viel. Das ist aber auch schon 7 Jahre alt, das Video oder so. Und jetzt die aktuellen Videos sind dann alle so irgendwie so 100.000 oder so. Und das ist natürlich, klar, die Klickzahlen sind sehr, sehr schlecht insgesamt bei allen Bands. Es wird weniger. Aber manchmal denke ich mir schon so, Alter, ey, wenn ich mir vorstelle, was das für eine Wegwerfgesellschaft und Wegwerfunterhaltung ist und dann gibst du dir so viel Mühe und dann wird das nur 100.000 Mal oder 200.000 Mal gesehen, dann finde ich das schon frustrierend, so bin ich ganz ehrlich manchmal, weil es gibt ja Bands, wo ich wirklich im Strahl kotze, weil ich sehe, Alter, das ist dann wieder halt einfach nur von irgendeiner schrottigen Schrottband. Einfach eben besagtes, total liebloses Performance-Videos. Alter, 6.400 Comments und alles, oh, ist das geil und 1,4 Millionen Views innerhalb von 7 Tagen und so, und dann denkst du, ey, aber gut, die Welt war halt einfach noch nie gerecht und who am I to judge? Es liegt ja nicht an mir zu sagen, was ist geil und was nicht, aber manchmal bin ich schon echt extrem frustriert und ich muss sagen, wir machen so Videos wie das Ghost Highway Ding von Manta oder das 100% Cover viel, viel, viel mehr Spaß, als jetzt irgendwie mit so einem richtig dicken Konzept anzukommen, weil es hat Tage gedauert, es hat Geld gekostet und diese Videos sind auch alle ausnahmslos geil geworden. Ich bin wirklich stolz auf die Videos auch, weil das ja so meinem Geiste entwachsen ist. Aber ich bin schon ehrlich, wenn ich mir dann angucke, so, ey, die Leute wollen auf Social Media innerhalb der ersten 5 Sekunden du nicht zum Punkt kommst, swipe, dann geht's weiter. Und das geht an uns nicht vorbei, Simon. So, da können wir noch so sehr, hey, und wir machen uns hier Artwork und Lyrics und Videos und richtig alte Schule und ich will damit auch nicht aufhören und du sicherlich auch nicht. Ich finde es nur manchmal einfach so, ich komme nicht daran vorbei, dass ich das manchmal so einfach so schade finde und ein bisschen ungerecht, aber gut, ungerecht ist auch ein bisschen, ist es albern. Ich bin jetzt nicht frustriert oder so in dem Sinne, aber ich glaube, um es kurz zu fassen, ich glaube, ich werde in Zukunft noch viel mehr machen, wo ich Spaß dran habe und nicht, wo ich dran glaube, das könnte funktionieren. So, ich werde viel mehr Sachen machen, wo ich das Gefühl habe, ey, das macht mir Laune oder das finde ich witzig, das unterhält mich selber und wenn ich keinen Bock auf ein Video habe, dann werde ich kein Musikvideo machen.
Aber, ja, das ist doch aber eigentlich vielleicht fast eigentlich ein positiver Schluss. So,
unbedingt,
ja. Weil klar, wenn man in dem ganzen, wie soll ich sagen, in diesem frustrierenden Klima der kurzen Aufmerksamkeitsspanne merkt, so ey, wir verausgaben hier uns teilweise für Videos, die mir nicht so viel Spaß machen wie eigentlich viel mehr DIY-Zeug, wo ich einfach eher ungezwungen einfach Sachen einfange und Spaß habe, dann ist es doch cool. Ich glaube auch, dass die Videos sind, die bei den Leuten oft vielleicht sogar besser ankommen, einfach weil die genau diesen Vibe auch spüren, dass da jemand einfach irgendwie so sein Ding gemacht hat und sich vielleicht nicht so, das vielleicht nicht so aufgeblasen ist und so hochgekünstelt. Weißt du, wie ich meine?
Wenn du allerdings nicht sonderlich, also zum Beispiel, ich bin ja überhaupt nicht Social Media affin, so, ich habe keine privaten Accounts und es nervt mich eigentlich auch immer eher irgendwie was für die Band zu posten und dann die andere Herangehensweise wäre halt so, da musst du halt viel spontaner sein, viel mehr kleines, wenig oder klein Material liefern, was irgendwie schneller kommt und kürzer ist und ja, aber auch das ist so, es nervt mich eigentlich total alles. Also ich, die ganze Wahrheit ist, eigentlich würde ich gerne wieder ins Jahr 1995 und ein Musikvideo machen und die Leute, und das wird dann manchmal läuft es dann einfach und die Leute sehen das oder sehen es auch nicht. So, weißt du, wo man keine Eigenverantwortung mehr hat. Vielleicht ist das auch die Sehnsucht da noch. Man liefert sein Produkt ab und dann sagt man einfach, ich pack das jetzt in den Äther und vielleicht kommt es an, vielleicht nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist bei YouTube genau das Gleiche, aber ich finde, das ist doch irgendwie anders, dass das früher irgendwie kuratiert war. So, dass man im Musikfernsehen gesehen hat, dass sich da jemand hingesetzt hat, ich mache jetzt so irgendwie die nächsten 4 Stunden kommen jetzt die und die Videos. So, dass man nicht nach allem immer selber suchen muss.
Ist korrekt, aber weißt du was, auf MTV wäre kein Manta-Video 500.000 Mal abgespielt worden.
Da hast du natürlich vollkommen recht und das sind wahre Worte. Lass uns damit schließen, Simon. Das ist vielleicht das Klügste, was ich heute gehört habe. Also dementsprechend, also ich will da auch nicht undankbar sein, in keinster Weise. Ich weiß nur nicht, inwieweit ich dafür gemacht bin, so einem sehr schnelllebigen Markt gerecht zu werden.
Das ist verständlich, Hanno.
Simon, peace out. Danke fürs Gespräch.
Ja, immer gerne. Mach's gut, Hanno. Ciao.
Gute Reise. Bei mir läuft es.
Bei mir läuft der Lachs auch. So klatschen muss man
so,
noch.
Ja. Aber es kitzelt tatsächlich immer so im Bart, weil das Ding so hart ist. Es ist, wie soll ich das sagen? Ja, das ist also, ich habe mir für mein Mikrofon so einen neuen Popschutz gekauft. Das wird ja immer alles immer besser, ey.
Der harte Popschutz, der im Bart kitzelt. Ja, und klingt doch erstmal alles richtig soweit.
Und deswegen habe ich jetzt wieder den alten drüber gezogen. Also ich verwende den wieder. Oh man. Weil der neue ist tatsächlich, das ist so ein billiges Produkt und der Schaumstoff ist so total hart und es macht so viele Nebengeräusche, weil der Bart dann da immer so dran kitzelt, wenn ich da ganz nah mit den Lippen rangehe. Es reicht jetzt.
Es reicht auch.
Wir müssen von vorne anfangen.
Serve one master, that is destruction.